Ihr hört Crime in the House.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Wir haben wieder ein paar Serien rausgesucht, die das gesamte Team bespricht. Dabei ist die liebreizende Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallo.
Dann der entzuckerte Alex.
Ich wollte schon sagen, kann man mich auch mal liebreizend nennen. Guten Tag.
Dann halt der wieder genesene Erik. Hallo Erik.
Na hallo.
Weil sie so husten und ich habe mich zum Podcast geschliffen und geschleift und was auch immer Teufel. Naja.
Geschlofen.
Und meine Wenigkeit.
Den leicht ersetzbaren Daniel.
Ja, austauschbar, individuell, einfach nur reinsetzen.
Flitzpiepe.
Genau. Wir haben dreieinhalb. Ich habe dann noch aufgrund der hochqualifizierten und qualitativ wertvollen Serien in den 14 Tagen seit der letzten Aufnahme was anderes Schönes geguckt. Ich hatte Erik schon mal erzählt, aber ich vermute mal, der wird auch nicht reingeguckt haben, aber egal.
Das ist der 6-Stunden-Geschichtspodcast
genau,
als Video jetzt, oder was?
Der jetzt als Video im 24-Stunden-Format mit Untertiteln zu sehen ist. Auf Französisch mit Untertiteln. Nein, Quatsch. Also wir haben drei Serien rausgesucht, dreieinhalb. American Crime, die zweite Staffel, eine wahnsinnig erfolgreiche Anthologieserie aus den Staaten, die jetzt in Staffel 2 läuft. Dann Fuller House, nicht zu verwechseln mit Full House, dem Reboot des altbekannten Klassikers aus den 80ern, der jetzt auf Netflix anläuft. Und dann American Crime Story. Ja, klingt so ähnlich wie die erste, ist was ganz anderes. Da haben sie sich was richtig Kreatives ausgedacht. American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Oder wie seine Freunde ihn nennen, Juice. Fand ich übrigens das einzig Amüsante an dieser Serie. Also amüsant, aber es ist ja ein Drama, muss ja nicht amüsant sein. Und dann, wie gesagt, die halbe Serie, die ich dann nochmal ganz kurz empfehlen werde, ist Kentis Renoir, eine französische Serie. Muss wohl auf CDF Neo gelaufen sein, jedenfalls steht das auf dieser DVD-Packung vorne drauf. Relativ cool. Wir haben natürlich auch ein paar Newsline, also richtig News ist es ehrlich gesagt eigentlich nicht. Wir haben so ein paar Verlängerungshinweise, was dann alles so kommt. Eine Serie, die wir noch nicht besprochen haben, die wir vielleicht im nächsten Podcast besprechen werden. Alex hatte, glaube ich, hinter den Kulissen schon mal angesprochen, dass er da ganz gerne drüber reden wollte. Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg, dieses Vinyl?
Nö, da hatte ich nochmal gesagt, das läuft ja momentan auf Sky. Und hatte gesagt, komm, lass uns das nochmal machen. Die wird ganz schön angeteasert, von daher
genau. Kann, also kann die das hat, was sein. Bevor wir sie besprochen haben, schon eine zweite Staffel bekommen. Also für die Leute, die sie schon gesehen haben, können da mal reingucken. Erik, hast du zufällig schon mal reingeguckt beim Durchseppen? Ist dir das schon mal irgendwie das, bewusst
ich hab
geworden?
Ich habe nur den Trailer gesehen auf Sky, aber reingeschaut noch nicht.
Gut. Dann abgesetzt worden ist, oder beziehungsweise nach der Staffel 5 Unforgettable, die aber komischerweise, die wir schon vor Jahren besprochen haben, die zwischendurch schon mal kurz abgesetzt worden war oder dann wiederbelebt worden ist. Naja, jedenfalls für die Fans da draußen nach der Staffel 5 wird es da nichts Neues geben. Dann eine andere Serie, die wir im Podcast besprochen haben. Jetzt mal die Frage in die Runde von Superstore. Wer hat das weitergeguckt? Annemarie, du warst doch gar nicht so abgeneigt, oder?
Ja, ich habe das zu Ende geguckt. Und wie du jetzt bestimmt sagen willst, hat eine zweite Staffel geben. Und ich weiß, das ist also wirklich ganz einfache Comedy, aber ich finde die Charaktere so liebenswert und das ist so eine coole Mischung und das ist so absurd teilweise. Ist so ein bisschen für mich ersatzmäßig für letztes Jahr zu Ende gegangen. Hot in Cleveland hat für mich den gleichen Charme und es waren, glaube ich, 10 Folgen jetzt die erste Staffel. Und ja, ich finde es irgendwie cool, dass es weitergeht. Ich freue mich da.
Genau, als die Nachricht kam, fiel mir nämlich auf, dass ich es eigentlich auch nochmal weitergucken wollte. So einen bleibenden Eindruck hatte das bei mir hinterlassen. Dann noch eine letzte, da bin ich der Einzige im Team, der das wahrscheinlich überhaupt guckt, wobei ich Staffel 3 auch ein bisschen gerade hänge. Young and Hungry, das war dieses junge Mädel, das bei diesem Entrepreneur des Internets einen Kochjob angenommen hat und dann gab es so off and on, so Liebeleien und so. Also,
Entrepreneur des Internets?
Ja, da hat er doch irgend so eine App entwickelt.
Hat er wieder ein Fremdwort gelernt, der Daniel.
Ja, ich habe pro Jahr ein neues Fremdwort.
Aus der französischen Serie, die du geguckt hast.
Ganz ehrlich, ich habe immer mal versucht umzuschalten auf Französisch, aber dafür reicht mein Französisch nicht aus. Aber Französisch ist eine geile Sprache. Irgendwann müssen wir das nochmal vertiefen. Wir machen mal einen ausschließlich französischen Serienpodcast. Aber ich glaube, es gibt nicht so wirklich viele gute. Weiß auch immer. Also jedenfalls, Young and Hungry, wer das da draußen sich auch anschaut, da wird es eine vierte Staffel geben für alle Fans da draußen. So, Alex, eine vierte Staffel wird es auch von einer ganz anderen Serie geben?
Ganz anders, genau. Also da fieber ich dem auch schon hin, und zwar das gute alte House of Cards geht ja weiter, und zwar genau morgen. Also da wird auf Facebook, wer das folgt, wird da schon immer angefixt und wird schon heiß gemacht.
Aber das läuft auch wieder auf Amazon, glaube ich, oder? Auf Netflix diesmal.
Ja, richtig.
Weißt du jetzt nicht
da
so genau?
Da muss man mal recherchieren, um das rauszufinden. Ich glaube, Net Amazon, irgend sowas, ja.
Net Amazon, ja.
Na, das kommt normalerweise von Netflix, aber bei uns hat doch Sky die Rechte. Also,
ja,
die dürfen es nicht als
stimmt, ja.
Erstausstrahlung senden, was ja total kurios ist. Aber
ist kurios, ja.
Vor 5 Jahren angelaufen, da hat ja niemand wirklich hier mit Netflix in Deutschland gerechnet. Und da hat dann Sky die Rechte gekriegt.
Hier, Presseinformationen von Amazon Video. Ich habe mal schnell gegoogelt in unserem Amazon-Account. Die brandneue vierte Staffel des Polit-Thrillers House of Cards ab 5. März bei Amazon Video.
Amazon?
Ja.
Bei Sky?
Ja, Amazon. House of Cards, 5. Staffel.
Fünfte Staffel.
Naja, da welche Staffel da gerade läuft, keine Ahnung. Ab 5. März die 4. Staffel, okay.
Anyway, auf jeden Fall.
Ab 5. März?
Guter Cliffhanger gewesen. Ja, ich habe gesagt, eigentlich morgen. Ist auch egal, die Tage. So, auf jeden Fall mega Cliffhanger gewesen, letzte Staffel. Und ich freue mich da sehr drauf, weil jetzt halt so um die Präsidentschaft jetzt geht. Und also richtig gut.
Hat das eigentlich auch einen aktuellen Bezug dann? Also merkt man, dass da irgendwie Themen, die vielleicht gerade jetzt brisant sind, dort aufgegriffen werden? Oder ist das nur einfach ein guter Plot?
Nein, ist einfach fiktiv. Da darf man, glaube ich, auch alles nicht so ernst nehmen, was da so hinter den Kulissen gezeigt wird, des Präsidenten. Aber es ist einfach wirklich richtig gut spannend gemacht. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der besetzt auf dem aktuellen Stand ist?
Ich habe nicht mal die erste Staffel geguckt.
Ne? Ja. Ich habe mich ja auch oft lange gewehrt dagegen. Und dann habe ich mal angefangen und dann bleibst du wirklich dran hängen, weil es wirklich, man muss ja wirklich sagen, der Kevin Spacey ist auch ein richtig guter Schauspieler und der spielt das wirklich brillant. Also der steigert sich auch wirklich von Staffel zu Staffel. Und also ganz große Empfehlung. Also wer da jetzt noch nicht von euch reingeguckt hat, müsst ihr auf jeden Fall machen. Also das lohnt sich wirklich. Also der spielt wirklich mega gut.
Und wie viele Folgen sind das da pro Staffel?
Ja, das sind einige.
Ja, nee, also ich meine, ist das eine kurze 10?
Ja, ja, irgend sowas über 11, 12. Ja, genau, richtig. Also alles noch machbar und also wirklich spannend. Also wirklich, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich freue mich mega drauf. Und das heißt ja schon mal was, wenn ich mich da auf sowas freue.
Aber kleine Einschränkung. Ich vermute mal, weil ich gerade mal nebenbei geschaut habe, wie viele Episoden es da so quasi pro Staffel gibt. Also die dritte hat es zumindest 13. Aber das scheint nicht im Amazon Prime kostenlos Programm mit enthalten zu sein, die vierte Staffel, sondern man muss dafür
bezahlen.
Genau.
Nach der Premiere bei Sky, einen Tag später, kann man die Folgen bei Amazon Video gegen Bezahlung schauen. War ja bei Akte X zum Beispiel jetzt auch so. Und ja, also
wobei mir mal einer erklären kann, also es kann auch gerne einer der Hörer da draußen machen, warum man, das werde ich nie verstehen, eine komplette Staffel digital bei Amazon für 25 Euro kaufen soll, kann, muss, wie auch immer, wenn man die DVD, ich weiß gar nicht, Blu-ray wahrscheinlich für einen Bruchteil bekommt und dafür ein physisches Medium zu Hause hat.
Ja, wer hat ja noch einen Blu-ray rumstehen? Ich nicht.
Meistens, weil es schneller geht.
Ja, erstens ist das.
Schneller im Stream als.
Machst einen Klick und hast es da.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du kein Internet mehr hast, dann kannst du auch nicht gucken. Also,
ja, Daniel, du mal, wir wohnen ja alle in großen Städten. So, du wohnst irgendwo auf dem Dorf, da ist Internet schon mal weg. Aber bei uns ist ja Netzabdeckung 100% immer.
Ihr könnt euch ja mal glücklich schätzen, dass ich jeden Dienstag alle 14 Tage in einmal Internet bekomme. Sonst wäre das nämlich auch nicht so.
Richtig.
Okay, na gut, das ist ein Argument. Also bei Serien und Filmen und bei Musik sehe ich es mittlerweile auch so, aber weil die hat man dann am Ende doch wirklich mehr oder weniger bloß gerippt. Aber
du hörst auch noch deine Hörspielkassetten.
Ich höre einen guten alten Podcast. Hörspielkassetten haben wir, glaube ich, überhaupt keine mehr.
Die guten alten Alf-Kassetten.
Naja, anyway.
Wie auch immer, wir sind abgeschwoven. Auf jeden Fall, ganz große Empfehlung von mir. Guckt euch das an, mega gut. Und dann, zweite, war ich auch mal ein großer Fan von, und zwar Die Brücke, Transit in den Tod. Diese schwedisch-dänische Krimiserie mit dieser bisschen freakigen Kommissarin und dem dicken Kommissar Bern. Dritte Staffel läuft gerade auf ZDF, kann man mit Sicherheit noch gut in der Mediathek gucken. Für mich immer sehr, sehr intelligente, spannende Kriminalfälle gewesen. Ein bisschen, ja.
Du hast die dritte jetzt schon gesehen jetzt?
Ich habe die erste Folge gesehen, momentan.
Achso, die läuft gerade erst.
Ja, die ist gerade aktuell. Drei sind gerade schon gelaufen, ich muss noch ein bisschen nachholen. Aber wie gesagt, ich finde das, wie es gedreht wird und die Fälle sind immer sehr, sehr blutrünstig und intensiv. Von daher einfach eine Empfehlung für die, die auch so Schweden haben, Magen, mögen. Das ist ja eigentlich nur
ich und du.
Du und ich, ich und du, minus Q. Auf jeden Fall, aktuell läuft gerade, wer Interesse hat, da mal reingucken auf ZDF. Läuft immer Sonntagabends, abends um 10, wer es live gucken will. Ansonsten Mediathek verfügbar und ich bin fertig.
Erik, du hast noch eine Kleinigkeit. Netflix versucht jetzt auch hier in Deutschland ein bisschen was zu stemmen.
Genau, und zwar, es gibt einen Regisseur, den ich schon eine Weile ein bisschen beobachte. Der heißt Baran Booda.
Wer kennt ihn nicht?
Schwieriger Name. Der hat einen ziemlich guten Film gemacht. Der heißt Das letzte Schweigen. Den hatte ich damals in der Sneak gehabt. War ziemlich gut. Also mit Ulrich Thomsen und Wotan Wilke Möhring. Ganz, ganz toller Film. Burkhard Klaus noch mit dabei. Wer so verzwickte Krimis mag und der kann sich den auf jeden Fall mal anschauen. Das ist auch eine deutsche Produktion und überrascht sehr, sehr stark, weil die wirklich verdammt gut ist. Und der hat auch Who Am I gemacht, diesen Hacker-Thriller mit Elias Mbarek und ich glaube Wotan Wilke Möhring war auch mit dabei und der Typ hier, der Technik war glaube ich auch mit dabei und der macht jetzt eine Serie bei Netflix und die wird heißen Dark und die beginnt mit dem mysteriösen Verschwinden, da war wieder dieses Buzzword vom Alex, mit dem mysteriösen Verschwinden von zwei Kindern, das dazu führt, dass die dunklen Geheimnisse der vier Familien, die im Mittelpunkt der Serie stehen, offengelegt werden. Nicht nur die vermeintlich heile Welt in der typisch deutschen Kleinstadt bröckelt damit, das Verschwinden der Kinder bringt Entwicklungen von größerer Reichweite in Gang. So führen die Ermittlungen weit in die Vergangenheit zurück, wo sich die Schicksale der vier Familien auf tragische Weise in Raum und Zeit miteinander verknüpfen. Klingt ziemlich interessant und ist ja jetzt die erste Produktion, die Netflix nun in Deutschland macht und ich drücke dem mal alle Daumen.
Aber die Frage ist, warum macht Netflix das? Also wird diese Serie auch einen deutschen Einschlag haben oder ist die dann auch fürs internationale Publikum avisiert, weißt du das?
Ich denke mal, das geht einfach um den Markt, ja.
Also naja, aber meine Netflix wird ja jetzt auch gesättigt mit amerikanischen Serien.
Ja, aber es geht um den deutschen Markt.
Hm. Ja, der Titel ist ja schon mal gut vermarktet. Ist ja kein deutscher Titel. Und na klar, die haben ja französische Serien, haben sie schon. Dann hatten sie mit Sense8 dieses komplette, weltumfassende Projekt. Und ja klar, wie Erik sagt, deutscher Markt. Aber kann man ja trotzdem weiterverkaufen. Also Deutschland 83 kam ja beispielsweise in den USA.
Gab es da jetzt schon einen Sendetermin eigentlich, Erik? Also wann das ungefähr so Pi mal Daumen?
2017 haben sie erst mal gesagt, sollen 10 Episoden geben. Mhm. Und ja, wie der Annemarie schon gesagt hat, also die können das ja dann weiter verkaufen, das wird ja nicht auf Netflix ausschließlich laufen, also da wird es dann vielleicht auch eine Verwertungskette geben, dass man sagt, also sich auf Sky Atlantic und dann irgendwie 2-3 Monate später dann nochmal auf Pro7 oder so, da verdient ja jedes Mal Geld und können es irgendwann noch als DVD und Blu-ray verkaufen, warum nicht, ne?
Könnte sein, man weiß es nicht. Na gut, sind wir mal gespannt, was Netflix Deutschland da so produziert und ob das dann im Ende wirklich auch was Sinnvolles ist oder ob das wieder nur irgendein so ein
vielleicht kriegen wir mal ein paar Casting-News oder sowas. Also bis jetzt, ich habe schon mal geschaut auf IMDb unter dem Regisseur, da steht die Produktion noch gar nicht angekündigt, aber wir können das ja mal ein bisschen im Auge behalten, welche deutschen Schauspieler da gecastet werden. Ich würde mal vermuten, dass er seinen Lieblingsschauspieler Wotan Wilke Möhring da mit reinbringt auf irgendeine Art und Weise und da würde ich mich dann auch freuen.
Okay. Dann lass uns doch direkt zur ersten Serie kommen und das ist interessanterweise American Crime Staffel 2. Ann-Marie hatte uns im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Anthologieserie handelt. Wobei, Ann-Marie, weißt du noch, ob die erste Staffel, hast du die gesehen überhaupt dann oder bist du mit der zweiten eingestiegen?
Ich bin mit der zweiten eingestiegen.
Wie kommt's? Frage des geneigten Hörers, warum skippt man eine Staffel und fängt mit der zweiten an?
Also ich hatte die erste irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ich hatte mitgekriegt, okay, Felicity Huffman spielt damit, Regina King beides von mir sehr geliebte Darstellerinnen, aber irgendwie kamen auch immer mal so ein bisschen jetzt nicht ganz so begeisterte Sachen in meiner Twitter-Timeline und dachte, ach, naja, mal gucken. Und irgendwie ist die zweite Staffel jetzt im Januar gestartet und auf einmal ging es los, bam, bam, so geil und ist so spannend und ja, ist so gut. Und da dachte ich, what? Musst du jetzt mal reingucken. Okay. Und da, deshalb, und ich fand, das passt so lustig mit der dritten Serie, die wir heute besprechen werden, dass ich die jetzt mal für diese Woche mit reingenommen habe.
Gut, und Erik wird versuchen, uns mal mit wenigen Worten zu erklären, worum es denn bei American Crime eigentlich geht.
Ja, da reichen ja auch wenige Worte. Mal. Also zumindest, ich habe nur die erste Folge gesehen. Ich weiß nicht, was da noch alles so passiert. Die von der Annemarie genannten Schauspieler und Schauspielerin kannte ich jetzt nicht so. Lily Taylor war mir bekannt. Die spielt da mit. Die hat bei Almost Human mitgespielt. Die hatten wir auch mal hier besprochen gehabt und in diversen Filmen auch. Und es geht darum, ja, eine amerikanische Highschool und uns wird ein junger Mann vorgestellt, ich glaube Taylor heißt er, und von ihm sind, als er mal besoffen war, sind ein paar Fotos gemacht worden, die nicht gerade schmeichelhaft waren, und damit wird er natürlich so gemobbt, also Cybermobbing, also das, die machen halt so seine, die Runde, diese Bilder, die werden halt unter den Jugendlichen in seiner Peergroup werden die hin und her getauscht und weitergeleitet, und das ist natürlich jetzt nicht gerade förderlich für jemanden, der auf der Highschool ist. Und die Mutter von ihm, das ist eben diese besagte Lily Taylor, die ja kommt auch irgendwie mal der Sache auf die Spur, weil sie wird auch mal in die Schule zitiert, denn dadurch, dass der dass diese Bilder von ihrem Sohn da kursieren, hat er natürlich einen schlechten Ruf, und die Lehrerin oder die Direktorin, die fürchtet dann, ja, dass es irgendwie weiter abfärben könnte, und sie möchte ihn irgendwie der Schule verweisen, und da hat natürlich die Mutter da ein bisschen was dagegen, weil sie hat da viel investiert, dass er dort auch überhaupt auf die Schule kann, und sie ist nicht gerade besonders reich oder so, dass sie sich jetzt leisten kann, ihn jetzt nochmal irgendwo anders runterzubringen. Und
ja, das ist eine Privatschule.
Ach so, ja, okay. Ja, ja. Privatschule, und genau, sie hat halt alles irgendwie zusammengelegt, dass er da hingehen kann, und jetzt soll er da nun von der Schule fliegen, und sie spricht dann auch mit ihrem Sohn, aber dann kommt sie auch nicht so richtig zurande und erfährt dann halt so peu à peu, dass da wohl ein bisschen mehr passiert sein muss als nur diese Fotos, sondern wohl durchaus auch noch sexuelle Belästigung oder sogar Vergewaltigung, Rape wird es dann auch mal genannt. Und als sie das dann publik machen will, da will die Schule das natürlich dann gleich von vornherein irgendwie totschweigen, das Thema, weil sowas können die überhaupt nicht gebrauchen. Und es kommt dann auch noch so ein bisschen raus, dass er wohl nicht nur was getrunken hat, sondern dass er wohl auch unter Drogen gesetzt wurde. Und ja, das waren irgendwie so diese Themen, die da in der Pilotfolge waren. Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Also das.
Nö, das ist es im Prinzip. Also das Interessante ist, wird das so aufgebaut. Also die Eröffnung beginnt mit diesem Telefonat. Du hörst eine weibliche Stimme, die sagt hier, ich möchte eine Vergewaltigung melden. Und dann springt man, keine Ahnung, 14 Tage zurück oder sowas. Und man verfolgt diesen, wie hieß er nochmal, also unseren Hauptdarsteller. Und es entwickelt sich so langsam. Also der ist halt, das glaube ich, der Knackpunkt ist, er hat halt ein Stipendium und läuft halt Gefahr, quasi von dieser Schule zu fliegen und sich damit auch das Studium und alles zu versauen. Und er wird, glaube ich, auch nur deshalb geäxt erstmal, also für 14 Tage suspendiert, damit er quasi so eine Art Reha, der, also das, ihm wird halt vorgeworfen, da ein bisschen einen über den Durst getrunken zu haben, und das schadet dem Image halt. Und da wird das nachher alles, weil die Mutter halt so, keine Ahnung, 5 Schichten fährt, um überhaupt irgendwie genügend Geld da ranzubringen, und das ist halt so eine, ja, wie soll man sagen, also eher so kommt aus armen Verhältnissen, so ein bisschen Außenseiter, und ja, das, da eskaliert das quasi so ein bisschen, und die Mutter versucht nachher, wie das immer so ist, Löweninstinkt, ihrem Sohn da zu retten, und dann kommt das alles so ins Rollen, weil die Schule darf die Fotos nicht rausrücken, also das erfährt sie dann wiederum über eine andere, ich sage jetzt mal, einfache Familie, die auch ihre Tochter dahin geschickt hat. Ja, dann geht das so los, und man fährt da so ein paar Handlungspunkte in dieser ganzen einzelnen Charaktere, die da auch vorgestellt werden. Das Interessante ist eigentlich dann, können wir diesen, ja, es ist kein Cliffhanger im Prinzip, also ganz am Ende stellt sich heraus, dass diese weibliche Stimme, die man am Anfang gehört hat, das war so auch meine Sache, ich habe halt die ganze Zeit gewartet, dass da nun irgendjemand in Anführungszeichen vergewaltigt wird, aber wie sich am Ende herausstellt, ist nachher die Mutter, die diesen Anruf getätigt hat vom ganzen Anfang, und ja, und das ist dann, wie Erik schon gesagt hat, so die ganze Handlung. Aber findest du es nun gut, Erik?
Ach, das kam mir irgendwie zu, das ging mir alles irgendwie zu langsam voran, also ich weiß auch nicht, da dieses Ganze mit auf der Highschool und das Gemähre und bis die dann mal endlich mal enthüllt, ich glaube, man hätte das alles wesentlich kürzer erzählen können, und es hat es für mich halt einfach nicht gebraucht, es war für mich sowas von unspannend und uninteressant. wie sich das so entwickelt hat. Es war einfach nicht meine Art, wie ich Serien gerne schauen möchte und wie ich so eine Story gerne aufgebaut haben möchte. Ich glaube, wenn man das schneller auf den Punkt bringt, du kannst eigentlich wahrscheinlich aus der ganzen Staffel kannst du einen Film drehen und dann wäre er wahrscheinlich gut. Aber dadurch, dass sie das so gestreckt haben auf diese ganzen Folgen und mit allen möglichen Nebenerzählungen, da sind da nochmal Szenen, wo du die Kids irgendwie siehst, wie sie was machen, völlig, die mit der Story selbst nichts zu tun haben, einfach nur um Filmmaterial da reinzubringen, damit die Folge irgendwie voll wird. Damit der Story
nichts zu tun haben, will ich fast mal nicht sagen. Also das sind schon alles die Charaktere, wo dann immer so potenziell so dieses sprichwörtliche Damoklesschwert über denen hängt, die dann irgendwie mit involviert sind. Also der Dunkelhäutige, der da der Basketball-Crack ist, dann, wer war es noch, der Trainer, der dann, wo du erst denkst, okay, der filmt halt die Mädels beim Cheerleader-Training dort oder so, aber und dann stellt sich heraus, dass es der Vater ist. Und also
ja, was hatte das jetzt zum Beispiel? Naja, also er filmt die und stellt die dann halt zu Hause zur Rede.
Ich dachte ja, dass er dann irgendwie mit drin hängt.
Ja,
aber
ja, aber was für eine Bewandtnis hat das für unsere Story gehabt? Ja, das ist eben das, was ich meine. Das sind so, okay, vielleicht hat das in der zweiten, dritten, vierten Folge, vielleicht hat das dann noch irgendeine Relevanz, aber für mich war das jetzt erstmal nicht erkennbar.
Ja, für mich ist es sehr ähnlich. Also ich muss auch sagen, also ich habe ja von der Serie gar nichts gewusst, außer dass Anne-Marie die gelobt hat und davon gehe ich mal aus, dass die jetzt nicht so schlecht ist. Und für mich war der Aufbau einfach für mich persönlich irgendwie ungeschickt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt dieser Vorfall vom Anfang, dass der irgendwann passiert, dass da irgendjemand jetzt vergewaltigt wird, dass da irgendein Auslöser ist und dass sich darum das Drama entspinnt. Für mich, aber das zog sich so hin und es passierte in Anführungszeichen nicht. Die Charaktere wurden eingestellt und dann der Cliffhanger am Ende, wie gesagt, dass die Mutter dann den Anruf getätigt hat, war jetzt auch nicht so, dass ich sage, jetzt muss ich es weiterschauen. Also für mich hat sich das alles sehr lang gestreckt und langatmig entwickelt. Also ich fand es auch nicht so der Reißer. Wir fragen erstmal Alex noch, wie war es bei dir? Ist das jetzt als Krimi irgendwie interessant oder irgendwie packend?
Nee, also ich muss auch leider euch beipflichten. Also auch er hat es einfach einen Punkt gebracht. Ne? Da gab es so viele Hin- und Her-Geschichten, die eigentlich schon nicht so wirklich spannend waren. Also ich habe auch wirklich zu kämpfen gehabt, dran zu bleiben, weil es einfach so hingeplätschert ist und ja, klar, es ist immer eine doofe Sache, was da, oder der Fall an sich ist keine schöne Geschichte, aber ist jetzt auch nichts, was mich jetzt von der Couch reißt, ne, und sagt, what the fuck, also das ist halt wahrscheinlich ein guter Krimi, wenn er ein bisschen gestaucht wäre, aber nicht mehr und ja, ich fand jetzt die Charaktere alle auch jetzt, ich bin eh nicht so der Highschool-Serien-Fan, das geht mir generell so ein bisschen nicht so nah und also ich fand es auch eher plätschernd und mich hat jetzt einfach nicht die Serie so mitgerissen, dass ich jetzt auch unbedingt die zweite Folge sehen will und das ist immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es halt dann doch nicht meins ist. Von daher nicht so wirklich spannend und auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Cliffhanger, ja, war dann ganz nett, aber ist es nicht so, dass man dann da kaum noch die zweite Folge erwarten kann und daher eher auch nicht meins.
Ich habe auch am Anfang die Probleme der, gut, das ist wahrscheinlich auch eine Kulturfrage, in Anführungszeichen, okay, da wurden halt Bilder rumgeschickt, wo er sich halt bekotzt hat und irgendwie drüber war oder hat man noch irgendwas anderes gesehen, aber diese Dramatik dann des Ganzen, gut, Amerika ist da ein bisschen rigoroser im Großen und Ganzen, aber ich habe dann mir immer gesagt, naja, und nur?
Also naja, er wurde da ja schon, er hat die Bilder ja nicht auf seinem Handy gehabt, sondern sie wurden über Social Media, wie auch immer, über irgendwelche internen Chats.
Ja, das ist ja okay. Das ist ja nicht korrekt, aber die Schuldirektorin da oder so, die hat das dann gefühlt so aufgebauscht irgendwie.
Ja, ich habe es auch so verstanden, dadurch, dass das eine Privatschule ist und die hat auch immer unser Code of Conduct, dadurch, dass wir das eben nicht tolerieren, dass ich Mitschüler in ihrer Freizeit oder es war ja, muss man ja dazu sagen, das war eine Party vom Basketballteam. Also quasi andere Schüler waren involviert und bei denen ist es eben die Vorschrift, dass die sich dann nicht so zulaufen lassen, dass sie halt keinen Alkohol trinken in ihrer Freizeit, weil die ja alle auch noch minderjährig sind. Die sind ja noch 16, 17, 18. Ja,
deswegen, also von der Seite verstehe ich schon, was für mich in dem Moment war es halt irgendwie nicht greifbar, warum das so aufgebauscht worden ist. Aber Anne-Marie, du siehst das ganz anders. Dir hat es gut gefallen, oder?
Genau, also vor allem mich wundert total, dass zum Beispiel Alex, der ja eigentlich gern so diese ruhigen, langsam angehenden Sachen mag, da jetzt echt so abgeschreckt ist, weil ich fand das super interessant, diese langsame Entwicklung Stück für Stück wird eben diese Straftat aufgedeckt und in der ersten Folge sind wir ja noch lange nicht so weit, dass wir irgendetwas wissen eigentlich. Fand ich super spannend oder ja, nicht super spannend, aber schon sehr interessant und hat mich sehr mitgenommen. Ich habe jetzt 3 Folgen gesehen mittlerweile und es geht in alle Bereiche eigentlich weiter. Es gibt ja von dem Basketballteam 2 Captains und die werden jetzt beide so ein bisschen unter die Lupe genommen und der eine, da ist auch ganz interessant, der eine ist weiß und hat eine, der ist auch über ein Stipendium dort und hat auch nicht wirklich viel finanziellen Rückhalt durch seine Familie zu erwarten. Der hat jetzt das Problem, er kann sich nicht mal wirklich einen Anwalt leisten. Der andere, der Schwarze, ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge schon, da ist Regina King als seine sehr strenge Mutter. Die haben total viel Kohle und da ist auch dieser Klassenunterschied, wird da super gut dargestellt. Sie ist quasi, dass die farbige Familie viel Geld hat und sehr arrogant anderen gegenüber ist. Normalerweise ist es ja immer so, dass die Weißen sind. Und dass hier auch die Frau ist, die so ein bisschen das Familienoberhaupt, die, wie man gern sagt, bitchy ist und selbstbestimmt Sachen regelt. Fand ich auch sehr gut gemacht und ist ja super interessant.
Aber die Mutter war ja auch ein echter Sympathiebolz, ne? Da hast du die ganze Zeit gedacht, was für eine nette Dame.
Ihr Sohn hat dann eben auch eine Freundin von der anderen Schule. Und da sagt sie, er ist nicht gut genug für ihn. Und also da, das reißt mehrere Gräben auf, die ja ich ganz spannend finde und wo ich gern wissen will, wie es weitergeht. Sie erfährt dann eben später, dass ihr Sohn involviert ist. Und es wird die ganze Zeit nur von Rape gesprochen. Und irgendwann fällt dann eben, spricht jemand von he. Und dann so, ja wie, he. Also ich dachte, eine Frau, Männer kann man nicht vergewaltigen, sowas gibt's nicht. Und Männer oder Jungs wehren sich doch. Also da auch so ein bisschen Homophobie und allgemein ja männliche Vergewaltigung tritt da ja sowieso, das ist ja das Hauptthema in den Mittelpunkt. Und also ich finde das echt gut gemacht, ich bin da total begeistert von. Hätte ich jetzt noch mehr Zeit gehabt, ich habe mal wieder zu spät angefangen mit gucken, hätte ich auch noch mehr von gesehen, weil die Schauspieler überzeugen mich alle. Felicity Huffman, die kennt man von Desperate Housewives, spielt eben diese Direktorin, die gerade am Anfang finde ich sie sehr schwer zu durchschauen, inwieweit sie jetzt, also sie will eben den Schein der Schule wahren. Sie hat dann später noch ein Gespräch mit einem Investor oder Stifter, der eben ja Geld soll fließen, dafür wird dann halt eine Kantine oder die Turnhalle nach ihm benannt und sie ist da ganz gut drin, die Wahrheit so ein bisschen zu vertuschen und anderen Honig ums Maul zu schmieren. Die finde ich ganz cool, von dem Trainer von der Basketballmannschaft, den finde ich noch so ein bisschen blass, den finde ich jetzt nicht ganz so toll. Und ja, die Mutter von unserem Hauptdarsteller, von Taylor, die Lady Taylor, wie Erik schon gesagt hat, die hat übrigens auch bei Six Feet Under mitgespielt. Also ich sehe die ganze Zeit Lisa von Six Feet Under. Die ist halt wie so eine Mutterlöwin, die alles für ihren Sohn tut, dabei teilweise seinen Willen so ein bisschen übergeht. Also da in der Beziehung kriselt es auch gewaltig. Und Taylor,
obwohl ich die damit am besten fand, also so als schauspielerische Leistung, hat mir die am besten gefallen.
Ja, und ja, Taylor hat dann eigentlich auch noch eine Freundin, die auch wohl bei dem Vorfall anwesend war. Also da ist auch noch nicht so klar, wie viel sie wirklich weiß. Ich habe jede Menge, was mir daran gefallen hat. Kaum was mir nicht gefallen hat. Ich finde es spannend. Ich will da auf jeden Fall weiter gucken. Ich kann es nur empfehlen. Vielleicht muss man, wie gesagt, ich fand auch die erste Folge hat sich für mich gar nicht so gezogen. Waren ja irgendwie, ich weiß nicht, 3/4 Stunde oder so geht das auch. Läuft ja, das muss man ja dazu sagen, das läuft ja bei ABC. Also das ist jetzt nicht, weil für mich, ich fand es schon recht anspruchsvoll. Hätte ich jetzt auch HBO oder Netflix-Produktion zuordnen können. Und es ist ja dann, Anführungsstrichen, nur ABC, die ja auch so Sachen machen wie, weiß nicht, es läuft nur auf ABC. Grey's Anatomy, genau, ja.
Lost.
Genau, ausgehandelt. Genau, also, ja, also das...
ABC, Walking Dead.
Na gut, ich konnte es echt nicht nachvollziehen. Also mir war das so, ich habe immer auf irgendwas gewartet und hatte mich gefragt immer, warum jetzt und wieso und warum wird das jetzt gezeigt? Ich fand, die Mutter fand ich auch, wie hast du gesagt, wie hieß sie? Die Schauspielerin?
Lily Taylor.
Die fand ich mit einer der besten. Wie gesagt, die Mutter des dunkelhäutigen Basketballspielers, die fand ich so kratzbürstig, dann auch irgendwie gut gecastet, aber es passt halt irgendwie, man rieb sich so an ihr. Das ist so eine Figur, an der man sich prima reiben kann. Aber ich habe mich immer gefragt, wo geht der ganze Spaß hin? Und das hat mir so ein bisschen die Spannung genommen und dann am Ende so dachte ich mir, ja, ich will jetzt nicht wissen, wer es war und wieso und weshalb und warum. Also das war leider so. Also ich kann deine Begeisterung insofern nicht ganz nachvollziehen. Die Frage, hast du eine Folge geguckt oder, also eine, du hast mehr Folgen geguckt, ich weiß, aber gleich zwei oder drei Folgen am Stück oder nur eine erstmal?
Ich glaube, zwei am Stück.
Vielleicht liegt da das Geheimnis verrat oder war es bei dir so nach der einen Folge, obwohl du guckst ja manchmal auch Serien, auch wenn dir die erste Folge nicht gefällt, nochmal eine zweite. Wie war das?
Nee, aber wie gesagt, nee, das hat mich direkt angesprochen, gemäß der genannten Gründe gerade. Also da, und ich kann es halt echt auch überhaupt nicht, also dass ihr das dann so schnöde, langweilig oder das so zäh, also das fand ich irgendwie gar nicht, weil wir haben ja gut, es wurden wirklich viele Töpfe aufgemacht mit allen möglichen Figuren, alle, dadurch, dass zu viele sind, konnten die alle noch nicht so weit vortreten, aber naja, also mich hat's direkt abgeholt.
Gut, dann soll das auch quasi dieser Schlussstrich unter American Crime Staffel 2 sein. Annemarie, weißt du, ob es da eine dritte geben wird? Also erste Staffel hatte ja 11 Episoden, die zweite nur in Anführungszeichen 10, aber ich habe nichts gefunden, ob es da schon eine dritte in Planung ist.
Nee, ich habe auch noch nichts gefunden.
Was ich nicht ganz verstehe, was da wieder dieser Anthologie-Charakter ist. Ich meine, einfach nur das Set an Schauspielern, die dann in der neuen Staffel spielen, weil wenn es ein komplett neuer Case ist und das über eine Staffel, dann gibt es ja nicht wirklich einen roten Faden im Sinne.
Nee, das sind immer verschiedene. Also ich glaube, die erste Staffel ging es auch um irgendeinen Mord, der aus Rassenhass geschehen ist. Aber wie gesagt, ich habe es gar nicht. Überfliegst gerade in der IMDb. Vielleicht kann ja mal jemand, der Hörer, der schon die erste Staffel gesehen hat und bei der zweiten jetzt auch dran ist, mal kurz schreiben, ob die erste trotzdem sehenswert ist oder was er so im Verhältnis zwischen den zwei Staffeln denkt.
Okay, gut. Schlussstrich, American Crime. Einfach mal reingucken, wenn ihr ein Drama mögt und wenn euch die etwas ruhigere Erzählweise aller US-Staffeln im Sinne von, die machen das ja normalerweise nicht abschreckt, dann ist das vielleicht etwas für euch. So, dann kommen wir zum, sagen wir mal so, in der Presse ist es jetzt schon wochenlang, selbst in der deutschen Presse hat das seinen Anklang gefunden. Netflix hat etwas gemacht. Sie haben eine Serie wiederbelebt, Full House, die in den 80ern, Anfang der 90er lief, relativ erfolgreich und hat die nochmal rausgeholt und auch den Cast engagiert aus der, der Originalserie, nicht ganz, aber zumindest zum Teil, und hat nochmal einen Remake gemacht oder beziehungsweise das zum Aufhänger genommen, 10, 20 Jahre später. Und Annemarie wird uns mal kurz in wenigen Worten sagen, worum es denn bei Fuller House eigentlich geht.
In wenigen Worten, also kann man eigentlich sagen, wenn ihr Full House gesehen habt, ist jetzt genau die gleiche Story nochmal. Also ich habe Full House damals immer so ein bisschen halt, war halt eine Comedy, die in den 90ern immer mal nebenher lief. Ich war nie großer Fan, ich konnte die Namen aller Darsteller oder aller Figuren sagen, aber ansonsten kann ich mich jetzt, glaube ich, an keine spezifische
Folge. Ich glaube, das war auch so ein Ding, so ein Hop-on, Hop-off, ne? Wenn es gerade lief, hat man es mal geguckt, wenn es nicht lief,
ja,
dann
klar.
War auch nicht weiter.
Genau, also da war ich echt überhaupt nicht involviert. War auch jetzt so ein bisschen gespannt, wie das Ganze bei Netflix werden würde und kann ja mal vorwegnehmen, ist bei mir genau das gleiche Gefühl wurde, wie beim Original ist entstanden. Worum geht es? Es sind quasi alle Darsteller aus dem Original wieder mit dabei, außer die Olsen-Zwillinge, die ja jeweils immer eine, die ganz kleine Tochter, das Baby gespielt hat, die sind nicht mit dabei. Aber ansonsten...
Wobei sie das cool gelöst hat, ganz kurz, Annemarie, in der Serie, wo sie irgendwann sind, hat alle da vom Original-Cast, außer eben die eine Tochter und dann meinten
Michelle.
Sie, Michelle, und dann meinten sie so, ja, die kann gerade nicht, weil sie in New York ihr Modelabel betreuen muss. Und alle schauen die Kamera so vorwurfsvoll.
Ja.
Das war irgendwie ganz sympathisch gemacht.
Das war so das einzige Mal, wo ich gelacht habe. Genau, aber worum geht's? Und zwar, die Geschwister waren ja DJ, Stephanie und Michelle. Michelle, wie gerade schon erwähnt, ist in New York, busy. Aber DJ wohnt immer noch in San Francisco, oder? San Francisco. Hat mittlerweile selbst drei Söhne und wie wir recht schnell erfahren, ist frisch, also verwitwet. Ihr Mann ist umgekommen und sie startet jetzt eben ihr Leben neu, wohnt zurzeit in ihrem alten Elternhaus zusammen mit ihrem Vater, der aber demnächst die Stadt verlassen wird, wegen eines neuen Jobs Richtung L.A., glaube ich. Und die Auftaktszene, die erste Szene, spielt sich komplett in der Küche ab und ach, wie es der Zufall so will. Natürlich kommen alle involvierten Charaktere in den ersten 10 Minuten in der Küche zusammen. Also irgendwie der Vater ist da, dann ihre beiden Onkel Joey und Jesse, genau, die sind auch da, aber die erzählen eben auch, dass sie eigentlich kurz davor sind, wieder abzureisen. Und ihre Schwester kommt dann noch, Stephanie, die war gerade in London oder so als DJ unterwegs. Das ist noch ganz lustig. Sie nennt sich auch DJ Tanner, wie ja ihre Schwester, die heißt ja auch DJ Tanner.
Aber weil sie so DJ bisschen, ist.
Ja, genau. Ja, als DJ, genau, war sie unterwegs. Ja, genau. Sie ist DJin. Und dann kommt natürlich noch DJs beste Freundin Kimmy Gibbler, die ja immer die nervige Nachbarin war. Die kommt dann auch genauso nervig wie früher irgendwie durch die Küchentür. Und alle machen einen, aber natürlich freuen sie sich eigentlich, dass sie sich sehen. Und ja, da ist halt so eine Gruppenszene und natürlich DJs 3 Kinder, 3 Söhne. Und da ist halt so eine riesige Gruppenszene dann in der Küche und ja, es kommen alle zusammen. Die Hälfte, also von den Erwachsenen, wollen eigentlich, die Hälfte sind kurz davor wegzuziehen. Und eigentlich will der Vater auch das Haus verkaufen und bekommt dann aber mit, dass DJ ganz schön struggelt, also Probleme hat. Ihr Leben jetzt gerade als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Der jüngste Sohn ist noch ein Baby, also auf die Reihe zu bekommen, ist ja alles nicht so einfach und sie muss jetzt erstmal was Neues zum Wohnen suchen und er aus seiner Grundgüte heraus und wahrscheinlich, weil er auch keine Kohle braucht, weil er irgendwie Showmaster ist, sagt, nein, ich verkaufe das, ich nehme das wieder vom Markt und ihr wohnt zu lange hier, bis ihr euch entscheidet, was anderes zu machen. Und aber weil sie ja eben trotzdem alleine ist, rafft sich Stephanie auf, ihre jüngere Schwester, sie dabei zu unterstützen. Und Kimmy Gibbler, die übrigens auch geschieden ist und eine Tochter hat, sagt auch, ich ziehe ja auch mit ein und ich erziehe deine Kinder mit. Also eigentlich fragt sie niemand danach, ob sie das auch machen würde. Aber weil sie so eine gute Freundin ist, zieht sie da auch mit ein. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass DJ, Stephanie und Kimmy sich dann um die 3 Kinder von DJ kümmern. Genauso wie es vor 29 Jahren die 3 Männer getan haben. Und es gibt dann auch, und das fand ich wirklich sehr schön, am Ende dann so eine Szene mit Schnitt auf die erste Szene, erste Serie wohl, als die 3 Männer ein Lied gesungen haben und genau das gleiche singen jetzt auch die 3 Mädels. Und das fand ich ganz schön, das war halt so ein Nebeneinanderschnitt und ja, das war ganz nett. Aber ansonsten hat die erste Folge, also ich habe 2 Folgen gesehen, weil, naja, habe ich dann noch weiter laufen lassen, habe nebenher ein bisschen eher Handy-Time gemacht. Es ist halt eine ganz normale Familien-Comedy mit echt simplen Geschichten und sehr einfachen Witzen. Also in der 2. Folge geht es irgendwie darum, dass die Zimmer müssen jetzt verteilt werden und der älteste Sohn ist eben sehr, er hat halt Probleme damit und will abhauen. Und
nee, er hat keine Probleme damit, aber sein Zimmer wird ihm weggenommen, damit die Tochter von Kimmy, da wieder einziehen kann und er muss mit seinem kleinen Bruder zusammenziehen irgendwie und das passt ihm natürlich überhaupt nicht.
Ja, genau. Und es war halt, wird dann natürlich so ein bisschen auf Tränendrüse. Erst ist der Vater gestorben, dann mussten sie da einziehen, dann ist sowieso alles anders und jetzt muss er auch noch das Zimmer mit seinem Bruder teilen. Also ist, aber das ist jetzt halt einfach so eine total einfach gestrickte Sache. Ich würde jetzt auch nicht so viel mehr davon erwarten. Ich fand's, was ich sehr charmant fand, dass es live vor Studio Audience aufgezeichnet wird.
Das heißt, das hattest du irgendwo auch geschrieben, aber es ist, also man hört zwar irgendwie so ein bisschen Interaktion,
ich habe gelesen.
Achso, gelesen hast du es, okay.
Ja, also weiß jetzt nicht, ob man das tatsächlich hört, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so. Und das heißt, die Lacher sind echt und es muss ja ein gewisses Timing, stimmt da schon zwischen den Darstellern, dass sie es immer wieder so gut rüberkriegen. Das auf jeden Fall erkenne ich an, ist schön, finde ich gut. Aber ansonsten ist es halt einfach eine simple Comedy. Am Anfang das Opening ist erst das Alte aus der alten Serie und dann kommt das mit den wie sie halt jetzt aussehen. Das fand ich auch ganz charmant und ganz schön gemacht. Irgendwie sagen sie am Anfang, ist halt so viel, also die erklären nochmal echt für Dumme, wie sie halt reden und so, das ist halt, damit alle wieder reinkommen und dann, ja, Uncle Jesse und da ist ja Musiker und der andere ist ja in Las Vegas und na, und früher war er so und dann sagt sie irgendwann, ja, I can't believe it's been 29 years und dann ich so, 29 Jahre, wow, also da startete dann die Serie.
Ist das echt so lange her? Also so, ja, 87 bis 95, das war nicht 29 Jahre, oder? Doch. Nach Adam Riese.
Doch, ich bin 87 geboren und ich bin auch 29.
Ach so, na gut, angefangen hat es dann, okay.
Ich dachte, ja, genau. Ja,
lief
ja,
jetzt nee. 95, deswegen war ich jetzt ein bisschen...
Ja, genau. Also wie ihr vielleicht schon hört, die Serie hat mir nichts gegeben. Ich werde nicht weiter gucken. Ich finde, für Fans der Serie, glaube ich, bin ich eigentlich überzeugt, wer das mochte, mag auf jeden Fall jetzt auch das Remake oder die Fortsetzung.
Auf Neuaufguss.
Genau, Fuller House ist ja quasi auch eine neue Serie. Fuller House, nicht mehr Full House. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall reingucken. Wer mit der Serie gar nichts anfangen konnte, muss hier auch keinen Blick riskieren. Also es tut nicht weh, ist aber wirklich sehr einfache Comedy, eher vielleicht sogar Familienserie, die mich sehr an die 90er erinnert hat.
Ja,
eher
so Kinderserien fast so ein bisschen. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch zwei Folgen geguckt, muss aber auch sagen, bei mir war so erste Folge okay, zweite Folge also eher so Tendenz nach unten. Was sie geschickt gemacht haben, und das muss man ihnen wohl hoch anrechnen, sie haben wirklich so Fanservice gemacht, sie haben wirklich, also bis auf die Olsen Twins, also wirklich alle Stars nochmal reingeholt, auch die ganzen Zwillingsbrüder, die da irgendwie auftauchen nochmal und die ganzen alten Säcke in Anführungszeichen, also die ganzen Väter, John Stamos, der da auch in der zweiten Folge nochmal auftauchte, Bob Säcke, den ich sehr mag, der da nochmal dabei war. Und ich dachte am Anfang, wie gesagt, weil das ja so Neuauflage ist, dass dann auch die Alten mitspielen. Und man hat wirklich nur so diese, für den Piloten, diesen Übergang geschaffen, alle nochmal reinzuholen und dann sind sie weg. Ich weiß nicht, ob sie dann in den weiteren Folgen nochmal hier und da auftauchen. Und im Prinzip ist es wirklich eine neue Serie mit eben dem Kern der besten Freundin und diesen zwei Schwestern, die jetzt in einem Haus leben und da nochmal das ähnliche Genre aufziehen. Die Typen sind immer noch sehr sympathisch, also die Frauen in dem Fall mit den Kindern, aber wie du schon festgestellt hast, wo es bei der Serie wirklich hapert, ist die Tatsache, dass es an sich irgendwie dann doch ein bisschen platt und unbedeutend ist. Es wird dann mal so ein kleiner Love Interest in Anführungszeichen schon mal angedeutet, mit der DJ Tanner da, mit eurem Nachbar, mit dem sie früher schon mal irgendwie was zu tun hatte.
Ja, das ist
hatte.
Ja nicht irgendein Nachbar, das ist ja wirklich Steve, an den konnte ich mich sogar noch erinnern, das war also da ihr Freund damals. Also,
ja, dafür kann ich es halt nicht gut genug, aber der taucht halt nochmal auf irgendwie und dann die ganzen Kinder da. Aber es fehlt so ein bisschen, ich fand es auch nicht so besonders witzig. Also mag sein, dass die miteinander gut agieren und ich glaube, die verstehen sich auch privat relativ gut. Also ich habe da mal so bei Twitter und so geguckt, also was so in Fotos getwittert wird von denen privat. Ich glaube, das ist schon ein gutes Team. Aber ich weiß nicht, entweder kommen irgendwann noch ein paar bessere Gag-Schreiber oder noch ein paar interessantere Geschichten. Aber gerade so die zweite Geschichte, wo es um die Verteilung der Zimmer geht, war schon ein deutlicher, für mich jetzt so, Spannungsabfall. Wobei sie ja die Serie an sich insofern erfolgreich ist, dass sie halt, wir hatten es beim letzten Mal ja schon gesagt, eine zweite Staffel bekommen hat. Also die wird es geben nach diesen ersten 13 Episoden. Was danach kommt, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen eher so eine, Anne-Marie, leichte, flache Comedy, weiß ich nicht, also für ganz Neueinsteiger, glaube ich, ist es wahrscheinlich zu seicht. Das ist dann wahrscheinlich eher für Fans der alten Zeit, aber die sind vielleicht mittlerweile auch schon wieder zu alt dafür eigentlich, für die Art von Serie, weiß ich nicht.
Also vielleicht dann wirklich, ich sag mal so 13 Folgen. Ja genau, die erste Folge ging ja auch recht lange, die ging, glaube ich, 35 Minuten und dann die zweite 25, also so normale Comedy-Länge. Ich glaube, das war halt auch für die erste Folge echt zu lang. Also das war dann schon echt so, dachte, oh, immer noch 15 Minuten muss das jetzt sein.
Das war aber auch dem geschuldet, glaube ich, dass die wirklich nochmal alles nochmal aufgekaut hatten. Also jeden Charakter nochmal vorgeführt hatten. Das waren die und die. Und dann, das haben sie ja, wie du schon gesagt hast, schön gemacht. Auch nochmal so alte Aufnahmen gezeigt von diesen Zwillingen da, die jetzt so Taugenixe sind. Von der Gibbler da, die da immer reingekommen ist. Und auch was ich schön fand, wo sie am Ende der ersten Staffel dann so hier We the Flintstones da gesungen haben und dann quasi beide alte und neue Versionen so gleichzeitig so im Splitscreen quasi gezeigt haben. Das ist schon irgendwie cool, aber du hast auch gleichzeitig gesehen, dass die Serie halt irgendwie auf alten Witzen aufbaut und dann hat es dem so ein bisschen die Fahrt rausgenommen, in meinen Augen.
Ja, genau. Also es kann man sich vielleicht 3-4 Folgen anschauen, wenn man theoretisch mag, aber 13 Folgen, ich weiß.
Alex, du hast laut geatmet, dir hat die unheimlich gut gefallen, du willst was dagegen sagen?
Oh, das war, ich hab mich echt gequält da wieder mal. Also das war ja wirklich so ein Niveau, ich habe ja damals schon das nicht gerne geguckt, das war unter den ganzen Comedy-Serien, die man so weggeguckt hat, war das so ein nötiges Übel, was man halt, man hat sich abgeschaltet, ne, früher, aber man hat es auch nicht mit Lust geschaut und das war genauso bescheuert wie damals, also das war ja wirklich, ich habe es nur wirklich für die gute Tat hier geguckt, aber man muss wirklich schon sagen, dass es ganz doofe Comedy ist und weiß nicht, also witzig überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wer sich das, also ich keine Ahnung, wer sich sowas anguckt in den USA. Ne? Entweder sind es wirklich ganz unten die Leute, die da nicht viel erwarten oder wirklich, keine Ahnung, die so ein bisschen an früher sich dann erinnert fühlen. Aber ich fand das wirklich ganz, ganz mies. Auch halt die Dialoge und sowas. Und das ist so ganz typisch, dass immer einer reingelaufen kommt in den Raum und dann wird der irgendwie angesprochen und dann kommt von hinten die Hintertür noch einer reingelaufen und dann wird da noch irgendwas Dummes gesagt. Also ganz schlimm. Aber
vor
ganz,
allem
ganz
dieses
schlimm.
Dadurch, dass es ja vor Live-Publikum ist, kommt jemand zur Tür rein und dann freuen sich alle Publikum und klatschen und lachen und dann siehst du, wie die halt so kurz warten, um den Dialog dann fortzuführen.
Ja.
Also es ist halt, das hat mich nach dem Piloten schon genervt.
Also, nee, ganz schlimm. Und die Jungs sind halt auch mega alt geworden, fand ich. Hat der, wie heißt der nochmal, den du so gut fandest? Hatte irgendwie körperliches Problem oder ist er da rumgelaufen wie so ein Zombie?
Nee, der ist alt, glaube ich, einfach nur.
Einfach nur alt.
Ja, einfach nur alt.
Das ist gut, ja, ist nur alt.
Der eine hat auch gesagt, hier, er wird 60 oder so und dann, nee, nur 55 plus oder so. Und da dachte ich, oh, what, 60? Aber ja, klar, ne, wenn das vor 30 Jahren gestartet ist und 15 waren sie da ja auch nicht mehr. Aber krass.
Ja, nee, aber ich glaube, ich weiß nicht, bei mir funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man sich so die alten Sachen anguckt, die man früher auch mal so geguckt hat, hier, keine Ahnung, El Bundy und sowas, das wird genauso bescheuert gewesen sein, aber.
Frage ist doch hier, wenn es jetzt Alf Reloaded geben würde, ich glaube, wir würden es gucken. Zumindest.
Du meinst ja jetzt Alf. Alf ist ja, weiß ja, ganz große Kunst gewesen. Das ist ja. Das kannst du ja nicht auf einen Nenner bringen mit.
Ich hatte ja bei irgendwo online, bei irgendeinem Magazin hier so eine Review gelesen, die sagt dann auch, also das ist schon, wie du schon sagst, das ist ziemlich cheesy eigentlich und der eigentliche Kerngrund dieser Serie ist eben diesen Nostalgie-Nerv zu treffen und der wird halt bis zum Ende gemolken, glaube ich. Also der ist halt das, ne? Also das ist Nostalgie, aber neues Publikum, aber wie gesagt, ich verstehe halt nicht, wie du schon sagtest. Nostalgie ist ja gut und schön, aber ich gucke mir auch nicht mehr die Sesamstraße an. Ich gucke mir vielleicht noch die Sendung mit der Maus, Wissensfilme an, aber da reicht es, dann war es das schon. Und insofern ist es natürlich das Gleiche.
Ja, Akte X lief ja auch, aber das ist ja auch nochmal.
Das ist aber schon wieder ein älteres Publikum gewesen. Also das ist ja eher so Kinderserie, würde ich sagen. Und das halt nochmal jetzt Reloaded für die Älteren, weiß ich nicht.
Aber wenn das jetzt so gut läuft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr aus der Versenkung wieder rausgeholt wird.
Na, gucken, Baywatch, der Film soll ja kommen jetzt irgendwie.
Baywatch hier mit
und MacGyver soll ja auch wiederbelebt werden.
MacGyver, ja.
MacGyver wäre natürlich geil, obwohl Dean Anderson, heißt er Dean Anderson? Also der MacGyver halt. Der hat ja auch ganz schön zugelegt. Da war ich letztens irgendwo erschrocken, da war in irgendeiner Serie als Gaststar oder so ungefähr.
Nein, er ist
was?
20 Jahre älter geworden.
Nein, aber der war ja immer so doch schon relativ sportlich so und dann kam er an und dann dachte er so, hätte drei MacGyver rausschneiden können. Das meine ich nur jetzt. Das ist schon ein Schock, wenn du den nie gesehen hast, auf einmal ist er so, bupp. So.
Ja.
Aber wen haben wir noch nicht gehört? Erik, der ist, glaube ich, Fanboy. Der mochte damals bestimmt Full House und der ist bestimmt jetzt hin und weg von Fuller House.
Jetzt kommt's. Also ich habe ja damals Full House nicht geschaut und ich wusste jetzt auch nicht, was mich da jetzt erwartet mit Fuller House. Ich habe natürlich gehört, dass das da irgendwie auf der alten Serie aufbauen soll und das war bei mir damals so eine Phase, das lief ja irgendwie Anfang der 90er. Das war so, da habe ich damals Akte X geschaut und eher so die etwas düsteren Sachen, so Twilight Zone und Erben des Fluchs und Millennium und wie es alles so hieß. Und diese ganzen Comedy habe ich da irgendwie außen vor gelassen. Das war halt vorher bei mir so mit El Bundy und was da nicht alles gab. Ne? Und dann hatte ich irgendwie völlig genug von den ganzen Comedy-Sachen. Und mit Love Track konnte ich sowieso nichts dann mehr anfangen und habe dann wirklich nur noch die ernsthafteren Serien erstmal geschaut und habe sowas hier völlig außen vor gelassen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das wird jetzt mal interessant für mich zu sehen, ob sie für mich, der jetzt überhaupt keine von diesen Figuren kennt, keine Vorgeschichte kennt, ob sie es mir möglich machen, dass ich mich da reinfinde, dass ich es auch gut finde. Und ich muss sagen, sie haben damit völlig versagt. Also ich habe natürlich gesehen, wie sie am Anfang irgendwie versucht haben, so Fanservice aufzubauen, alt versus neu. Und es waren einfach unglaublich viele Witze drin, wo ich nicht lachen konnte, weil offensichtlich das auf irgendwas angespielt hat, was in der Vergangenheit war oder irgendwelche Eigenschaften von Personen angesprochen wurden, die ich nicht kannte, weil ich einfach die Personen nicht kenne und die Vorgeschichte nicht. Und das ist zwar dann schön, wenn man da die ganze Zeit sieht, wie die Leute sich da auf dem Bildschirm kaputt lachen, aber wenn man selber nicht weiß, worum es geht. Das ist wie auf einer Party, wenn da irgendwelche Leute über Insider-Gags lachen und du stehst dann daneben so, erklärt es mir mal einer oder nicht? Und da hat sich die Serie einfach überhaupt keine Mühe gegeben, das Neueinsteiger und irgendwie schmackhaft zu machen. Oder es hat auch überhaupt nicht gereicht, was dort gemacht wurde. Was zum Beispiel Akte X, da wurde ja am Anfang mal relativ schnell zusammengefasst, was vorher war. Und dann begann es eigentlich mit einem neuen Fall, wo man sich auch reinfinden kann, wenn man jetzt die Serie vielleicht vorher nicht geschaut hatte. Und ich meine, Akte X, so Mystery-Serien, sind eigentlich momentan in der Sehgewohnheit auch drin von den Leuten, während solche Comedy-Serien und diese Fuller House, die hat halt wirklich unheimlich viel so 80er, 90er Jahresstil, ne? Der einfach, okay, es gibt momentan gerade wieder so ein 90er Revival, aber was die da machen, das ist einfach so plakativ, dass sie da irgendwie zu New Kids on the Block da irgendwelchen Scheiß tanzen und so. Das fand ich einfach alles nicht witzig und ich habe mich da echt geärgert und ich konnte kein bisschen lachen, weil ich habe es halt nicht kapiert, warum die jetzt gerade lachen, warum das lustig sein soll, weil ich die Person nicht kenne.
Aber stimmt, jetzt wo du sagst, dieser Tanz zwischendrin, es wird ja dann so eine Abschiedsparty geschmissen, dann fangen die einfach an mit Tanzen, die Frauen. Das habe ich überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Insider, der war sogar mir jetzt fremd.
So macht das die Frauen.
Die tanzen einfach mal.
Einfach ja, Musik genau. Kommt, stellen wir uns hin und machen alle.
Wie in einem Bollywood-Film. So. Hey. Und alle kennen den Tanz und alle kennen die Choreografie und los geht's.
Oder irgendwas ist im Schnitt zum Opfer gefallen, dass da irgendwas dazwischen war, was man nicht mehr gezeigt hat.
Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch aus der Originalserie schon irgendein Tanz war, den die da immer getanzt haben, was man mit einem Tanz eben so macht. Also ich habe das jetzt eher dahin geschoben, dass dann alle denken, boah, ja, der Macarena oder so, keine Ahnung. Das haben die doch 93 jede Folge getanzt oder so, dass das sowas war. Die haben ja auch diese Stephanie, sagt ja irgendwann so, how rude, also wie unhöflich. Und da sind ja auch alle abgegangen. Ich glaube, das war auch so ihr Catchphrase da.
Also nochmal zusammengefasst, wahrscheinlich ist das für diejenigen, die die Originalserie kannten und geliebt haben, hatte ich ja auch schon welche gesprochen mittlerweile, die das jetzt auf Netflix geschaut haben, die haben das ja abgefeiert. Das ist halt Fanservice für die, die damals die Serie mochten und ja, für die scheint es okay zu sein, für alle anderen, die sollten vielleicht eher mal einen Bogen drum machen.
Na gut, Fuller House, wer Netflix hat, kann ja einfach mal reinschauen, sich den ersten Piloten da anschauen und dann wird er sehen, ob er es mag oder nicht. Aber eines als Fazit steht fest, wenn ihr damals schon Fuller House nicht gemocht habt, dann könnt ihr das gleich skippen, weil es ist anscheinend wirklich eine Serie, die wirklich Fanservice betreibt und auf die alte Fanbasis aufbaut. Also der Einstieg, Erik hat es ja gerade gesagt, also wenn man das nicht kennt, dann fällt halt so viel runter. Ich meine, gut, bei den nächsten Folgen mag das dann gehen, aber wenn man den Piloten schon nicht mag, gibt es nur ganz wenige Frauen hier im Lande, die nach dem Piloten, den sie nicht mögen, auch noch eine zweite Folge gucken. So, das soll es dann zu Fuller House gewesen sein und jetzt kommt meine 0,5 Kurzempfehlung, weil ich muss ja sagen, ich hatte ja American Crime gesehen, fand das nicht so berauschend. War so ein bisschen enttäuscht von Fuller House, fand das nicht so berauschend. Hatte dann aber eine DVD bekommen, also die DVD-Staffel von Candice Renoir, wo ich auch erst dachte, was nämlich drauf zu sehen ist, ist eine Polizistin, die komplett in Pink geht und mich hat an dieser Serie so gereizt, dass ich am Anfang gar nicht so gedacht hätte, dass es ja dann doch so eine packende Serie ist. Die Serie lebt eindeutig von der Hauptdarstellerin Cécile Bois, die diese Candice Renoir spielt. Und das hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht, weil wenn ich mir die DVD angucke, die im letzten Monat erschienen ist, ist halt diese Frau zu sehen. Gut, die ist sehr hübsch, aber es ist halt viel pink zu sehen. Ne? Also die Hülle, wo das Polizeiabzeichen drin ist, ist pink. Eine Tasche ist pink, da ist dann ein Teddy, der rausguckt. Die Mütze ist pink. Also alles irgendwie so eher so sehr, sehr weiblich, sehr, sehr fraulich. Und das hängt damit zusammen, dass sie 10 Jahre aus dem Dienst eigentlich raus war, nun zurück nach Montpellier kommt, um dort die Mordabteilung oder Kriminalabteilung zu übernehmen, was natürlich in dem Team, in das sie hineinkommt, gar nicht gut ankommt, denn sie ist quasi der Ersatz für einen anderen Chef, also ein Team, das an sich sehr gut miteinander schon auskam und nun plötzlich diese etwas seltsam anmutende, ich sage jetzt mal so, Barbie vorgesetzt bekommen, denn sie war bisher im Ausland, ich glaube in Singapur oder sowas, und ist nun mit ihren drei Kindern, also zwei Zwillinge, einen älteren Sohn, zurück nach Montpellier gezogen, lebt in einem wunderschönen Haus, und das ist so ein Grund, warum ich diese französischen Serien mag. Die legen dann auch so ein bisschen auf das Exterieur so ein bisschen Wert. Das ist nicht so eine einfache Krimiserie, die nur im Büro spielt oder irgendwie auf dem Weg dorthin, sondern da hat man ein wunderschönes Landhaus in Montpellier, sonnig, also fast, wo man sich sagt, wie kann sich eine Hauptkommissarin oder welchen Rang sie auch immer hat, nun eigentlich leisten. Sie hat dann auch ein Au-pair-Mädchen, um überhaupt so über die Runden zu kommen. Also dieses klassische, sie arbeitet auch unheimlich viel. Ihre Methoden sind aber alles andere als gewöhnlich. Und das ist, wie gesagt, dieser verdammt der Reiz dieser Serie. Deswegen habe ich diese auch dann auch so am Stück mehr oder weniger durchgeschaut. Sie kann mit Computern nicht so richtig umgehen. Sie kennt diese ganze moderne Technik nicht. Sie wird von dem ganzen Team immer etwas seltsam angeschaut, wobei das Team auf der anderen Seite auch sehr, sehr sympathisch im Cast ist. Also wir haben einen, der so ein bisschen der Computer-Nerd ist, der gleichzeitig auch werdender Vater ist. Dann wie eine, die ein bisschen jünger aussieht, wo ich mich die ganze Zeit eigentlich so gefragt habe, warum ist jetzt diese Frau da für diesen Job gecastet worden, und eben der eigentlich potenzielle Chef, der nun durch Candice abgelöst worden ist, mit dem es da immer permanent Reibung gibt. Und es hat vielleicht in Ansätzen so einen leichten Touch von, naja, so Serien vielleicht wie Columbo oder sowas. Mit einer Spritzigkeit, die man vielleicht aus französischen Filmen so wie Taxi kennt, die dem Ganzen so eine gewisse Leichtigkeit geben, aber eine gewisse Attraktivität geben. Nicht, dass das alles jetzt unheimlich reißerische Fälle sind. Es sind immer sehr geerdete Fälle, die da passieren, und das, wie die Sachen aufgelöst werden, sind auch sehr, ja, sagen wir mal so, nachvollziehbar für den Zuschauer. Aber und trotzdem hat man halt immer sie, die dann einfach mal schon dasteht und irgendwie überlegt und dann mit dem Team nicht einverstanden ist, und dass sie gleichzeitig aber auch nicht nur in ihrem Team beweisen muss, sondern auch mit der Chefin der Polizei dort, die dort ist, die sie aber auch nur reingenommen hat, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, sie ist zwar gut in ihrem Gebiet, aber halt irgendwie Beziehung hat oder sowas. Und dann kommt hinzu, dass der Nachbar in dem Haus, wo Candice wohnt, auch gleich so ein Love Interest entwickelt, wobei das ganz am Anfang auch eine ganz kuriose Wendung nimmt, denn er ist ja eigentlich verheiratet beziehungsweise lebt in einer Beziehung, wo ich mir sage, irgendwie schon typisch französisch irgendwie, ich weiß es nicht, aber man kann nur sagen, dass die ganze Serie wirklich ein extrem reizvolles Bild hat und ich gespannt bin. Laut Amazon, ich hatte gerade mal geschaut, also wie gesagt, Candice Renoir Staffel 1 ist jetzt im Februar rausgekommen auf DVD für knapp 28 Euro. Die zweite Staffel soll wohl laut Amazon im April rauskommen, und ich muss sagen, das Geld, diese 28 Euro, ist diese Staffel wirklich wert. Das ist eine Art und Weise zu ermitteln, eine Art und Weise, eine Serie zu drehen und darzustellen, die es so unheimlich attraktiv macht, eben auch mal französische Serien sich anzuschauen. Es ist nicht so eine deutsch-französische Koproduktion, die da immer so einen leichten, wo man sich sagt, oh, es ist ein bisschen Fremdschämen oder sowas. Und man muss aber ganz klar sagen, also diese Serie steht und fällt mit der Hauptdarstellerin Cécile Bois, die einfach grandios Schauspieler, die unheimlich sympathisch ist, aber die diese Sympathie noch einmal dann durch den weiteren Cast, den, wie sagt man so schön, den Supporting Cast, ausgelöst wird. Also wirklich, es ist kein Schauspieler dabei, den man nicht mag. Diese gewisse Geerdetheit, ohne abgedreht zu sein und trotzdem eine gewisse Spritzigkeit und Dynamik in diese Serie reinzubekommen, ist wirklich in dieser Serie extrem gelungen. Candice Renoir, von mir wirklich im Verhältnis zu den anderen Serien, die wir heute im Podcast gesprochen haben, wirklich der Tipp schlechthin. Ich habe es selten eine Serie so gemocht, dass ich sie wirklich so am Stück gleich einmal komplett verschlungen habe. Also seit langem wieder mal ein TV-Häppchen, das sich wirklich lohnt, näher unter die Lupe zu nehmen. Und für meinen Fall, ich bin schon ganz heiß auf die zweite Staffel. Also sobald die rauskommt, werde ich mir die auch entsprechend besorgen und mir anschauen. Ganz, ganz großes Serienkino made in Frankreich mit einer Überraschungshauptdarstellerin, die ich an der Stelle so nicht erwartet hätte, und auch eine Serie, die ich so in der Form aufgrund der äußeren Aufmachung, dieses etwas pink angehaucht, nicht so erwartet hätte. Hätte ich dann vielleicht eher so in Richtung Frauendrama gedrückt, aber so viel Spritzigkeit, so viel Humor, so viel Charme, so viele tolle Fälle, nicht mal unbedingt witzig, aber ich mag einfach, dass, weiß nicht, Geschichten erzählt werden auf Französisch, also nicht auf Französisch im Sinne von, okay, ist eine französische Serie, aber den Stil, den die erzählen, so ein bisschen das Flair drumherum, die gehen dann auch immer nochmal irgendwo an den Strand, an eine Bar und unterhalten sich über den Fall und man sieht auch mal das Leben der Kommissarin da, wo zu Hause alles drunter und drüber geht. Interessant ist auch dann die Art und Weise, wie Franzosen so einen roten Faden erzählen, weil immer am Ende war dann so ein, zwei Minuten nochmal so, im Prinzip ihr Liebesleben wurde nochmal aufbereitet und das hätte man auch die letzten Minuten einer jeden Folge nochmal zusammenschneiden können und da hätte man so quasi das Liebesleben der Candice Renoir gehabt, die an allen Ecken irgendwie anstößt. Ja, alles in Candice Renoir Staffel 1 zu finden. Wie gesagt, und seit letzten Monat, wenn ihr das euch kaufen wollt, für 28 Euro auf Amazon zu finden. Ich werde es auch nochmal verlinken, also einfach draufklicken. Lasst euch vom Cover nicht abschrecken. Hat alles in den Schatten gestellt, was wir heute besprechen für mich. Also deswegen musste ich das unbedingt nochmal so plakativ darstellen. Großartige Serie.
Läuft übrigens jetzt gerade auf ZDF Neo, während wir sprechen.
Na, dann unbedingt mal reinschauen oder euch aufzeichnen. Also echt eine. Also ich persönlich, wie gesagt, war echt überrascht darüber. Ich hatte es nur angeteasert bekommen, dass es so, ich sage es mal, eine neue, ist ja auf der einen Seite Krimi, aber halt auch so ein bisschen Komödie, aber und hätte nicht gedacht, dass es dann so gut ist, weil wie gesagt, wenn du eine Frau siehst, die so mit pink Handtasche und das Polizeiabzeichen in so einem pink Lederetui und dann immer pink Mütze und dann kommt die so mit Stöckelstuhen im ersten Fall an. Es wirkt alles irgendwie ein bisschen over the top und dann merkt man aber irgendwie, ist da doch ein bisschen mehr dabei. Es ist sehr, sehr sympathisch, die Frau und die ganze Serie. Und wie gesagt, ich bin echt begeistert davon. Ein Indiz dafür ist, dass ich es komplett bis von Anfang bis Ende geguckt habe.
Mit einschlafen oder
ohne? Nee, ohne. Erstaunlicherweise. Und das muss ich sagen, also muss ich sagen, ich schlafe relativ schnell bei sowas ein, wenn es mir nicht gefällt. Aber das war eine, wo ich, wie gesagt, zwei Folgen, so eineinhalb Stunden am Stück gucken konnte und es einfach toll fand und dann nur gedacht habe, na, hast du ein bisschen spät, gehst mal ins Bett, sonst hätte ich auch noch weiter geguckt. Wie gesagt, wenn es bei ZDF Neo läuft, einfach mal reinschauen. Ansonsten ist die DVD auch erhältlich. Müsst ihr bei Amazon mal gucken oder ich verlinke es nochmal, dann könnt ihr das da euch nochmal anschauen. Mein Tipp. Wir sind drauf gekommen, weil die hatte ich dir empfohlen. Du kannst es auch mit französischen Untertiteln schauen, Erik. Du hast Grindr zu Ende geschaut, oder?
Mit französischen Untertiteln?
Also Candice Renoir ist französische Untertiteln. Weil du manchmal sagst, du guckst...
Ich kann auch französisch mit deutschen Untertiteln
guckst schauen. Manchmal, du, genau. Du guckst ja manchmal französisch.
Das auch, oder ich gucke gerade mal, ob das... ich gucke das gerade mal, ob das auf irgendeinem Streaming-Service
verfügbar ist. Nee, also ich glaube nicht.
Bei Amazon gibt es das, muss aber bezahlen und bei iTunes auch.
Also ist ja relativ frisch auf den deutschen Markt, also zumindest ja. in Konserve rausgekommen, deswegen.
Aber wer ZDF Neo hat, vielleicht gibt es ja auch eine Mediathek dort, dann kann man ja dort mal einen Blick reinwerfen. Ich möchte noch ganz kurz nochmal auf eine Serie hinweisen. Wir hatten die schon mal besprochen, aber vielleicht haben viele von euch nicht weitergeschaut oder die ein bisschen in Vergessenheit, ist sie vielleicht in Vergessenheit geraten, nämlich The Grindr mit Rob Lowe. Hatten wir drüber gesprochen. Es geht darum, Rob Lowe spielt einen Fernsehanwalt in so einer Serie und er zieht wieder bei seinem Bruder ein, der ein echter Anwalt ist und eine Anwaltskanzlei hat. Und ich habe jetzt die erste Staffel komplett geschaut. Ich bin total begeistert. Also das fing ja schon am Anfang relativ gut an, aber das ist noch viel, viel besser geworden und ich bin drauf gekommen, weil ja für den Golden Globe als bester Nebendarsteller ist ja Timothy Olyphant nominiert worden für die beste Nebenrolle in The Grindr und ich habe den noch gar nicht gesehen gehabt. Da dachte ich mir, okay, ich gucke mal auf jeden Fall dahin, bis der kommt und der hat auch eine großartige Nebenrolle, denn der spielt nämlich dann quasi auch so einen Fernsehanwalt, der dann so eine andere Serie übernimmt, die heißt dann The Grindr New Orleans, so ähnlich wie bei CSI, wo es ja CSI hier und CSI da und CSI dort gibt und so. Und der wird dann quasi so ein bisschen sowas wie die Nemesis von unserem Rob Lowe und die Fälle sind einfach total cool und es macht so einen Spaß. Also das kriegt dann noch richtig Drive und ich freue mich dann auch schon auf die zweite Staffel. Guck da mal rein, nur mal so als Hinweis. Das ist wesentlich bessere Comedy als das, was wir heute so besprochen haben.
Aber bestimmt lange nicht so gut wie Candice Renoir. Insofern
kann ich noch nichts dazu sagen.
Schaut da auch mal rein. Gut, dann kommen wir zur dritten Serie des Abends, des Podcasts oder des Morgens, wann man das hört. American Crime Story, das hatte die erste Serie nicht, The People vs. O.J. Simpson. Und wie der Titel schon erahnen lässt, es geht im Prinzip darum, den O.J. Simpson-Fall noch einmal aufzubereiten in Serienformat. Es gibt als Miniserie, ich glaube, auf 10 Episoden ist das angelegt, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und sie erzählt im Prinzip, wie es dazu kam, dass O.J. Simpson damals angeblich oder tatsächlich, kann man ja nur sehen, wie man will, seine damalige Ex-Frau umgebracht hat, nebst seinem Liebhaber. Gespielt wird übrigens O.J. Simpson, das ist einiger meiner, in Anführungszeichen, Anführungszeichen größten Kritikpunkte. Ich mag Cuba Gooding Jr., der spielt nämlich diesen O.J. Simpson auf der einen Seite, aber ich finde irgendwie von der Statur her passt er nicht zum eigentlichen O.J. Simpson, den stelle ich mir immer, wie es war, so ein Footballspieler, der wesentlich größer und körperbetonter gebaut war und der wirkte auch ein bisschen klein und ein bisschen hutzlig, aber sei es drum. Anfang tut die Geschichte eben, wie ihr gerade erfahren habt, mit diesem Mord. Also es wird die Leiche einer Frau und eines Mannes gefunden. Wie sich herausstellt, ist es eben die Ex-Frau von O.J. Simpson und der Freund oder Liebhaber seiner Frau. Und man kommt auch relativ schnell dahin, dass O.J. Simpson verdächtigt wird, weil das wohl im Haus nebenan, also relativ räumlich, relativ nah ist und dann Blut gefunden wird. Und dann dieser ganz berühmte Handschuh wird gefunden, der dann aber in dem Piloten noch keine Rolle spielt. Und was ich auch nicht wusste, der beste Freund und auch Anwalt, gespielt von David Schwimmer, den wir aus Friends kennen, spielt den Robert Kardashian, der wiederum der Vater von den jetzigen hier Reality-Superstars Kardashian ist. Also da, so weit geht das schon zurück und dann kommen relativ viele bekannte Schauspieler auch mit ins Spiel. Zum einen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wie heißt er? Sein Anwalt?
John Travolta,
der übrigens ganz furchtbar aussieht, aber ich habe dann nochmal gegoogelt, ob der mit dem Pendant davon irgendwie eine Verbindung hat. Und ja, der Typ sah auch ungefähr genauso aus oder wie auch immer. Und man merkt schon, man weiß, wie gesagt, man hat das Problem. Also,
völlig gebotoxt da.
Ja, also in dem Fall schon, aber diese dicken, fetten Augenbrauen und sowas. Aber der Typ, der Originalanwalt, der hatte auch so eine Bert-Augenbrauen. Also ziemlich markant. Und die ganze Pilotfolge hangelt sich im Prinzip damit darum, oder dreht sich darum, dass das eben festgestellt wird, die Frau ist umgebracht worden. O.J. Simpson wird ja verdächtigt, sie umgebracht zu haben. Man sieht noch die Beerdigung und man sieht, wie er langsam seine Verteidigung aufbaut, also wie er die Leute ins Boot holt, weil er einfach Gefahr läuft, ansonsten in der Justizmühle zugrunde zu gehen. Aber man hat halt, und das ist mein Problem bei dieser Serie, man hat halt im Hinterkopf, es ist ja bis heute nicht bewiesen, rein strafrechtlich, ob er es nun war oder nicht. Da gab es dann wohl irgendwann noch ein Buch, wo er dann so sinngemäß also das quasi zugab, wenn er der Täter
gewesen. Aber vor dem einen Gericht ist er doch schuldig
geworden, vor dem anderen. Genau, er ist ja zivilrechtlich verurteilt worden, also auf Schadensersatz, dass er sie das ist ja das Abstruse in Amerika, also zivilrechtlich schuldig gesprochen worden ist, strafrechtlich ist er freigesprochen worden. Jeder, der halbwegs, also es war auch so der erste große Fall, der komplett in den Medien übertragen worden ist, also er hat so mit diesem Fall die Maßstäbe für Reality, Law, TV, was auch immer gesetzt. Man hat auch die Verfolgungsjagd, also ganz am Ende flieht er quasi aus diesem Haus mit in so einem weißen irgendwas Auto und das war auch dann
Ein Bronco.
Das war auch dann so eine Verfolgungsjagd, die man eine Stunde live im Fernsehen gesehen hat, wenn man amerikanisches TV hatte oder im Zusammenschnitt dann im deutschen TV, und das ist so der Endpunkt der ersten Episode, aber im Prinzip hangelt man sich in dieser Folge oder in dieser Serie so an diesem realen Vorbild entlang und sämtliche Charaktere, die da auftauchen, entsprechen auch einem Pendant im richtigen Leben. Und man hat halt, und nochmal den Satz zum dritten Mal anzufangen, man hat halt im Hinterkopf, okay, eigentlich war er es, durch hanebüchene Sachen. Also es gibt dann so diese Anschuldigung, dass dieser Robert Kardashian, also dieser beste Freund, wo auch Beweise irgendwie verschwinden ließ, dann dieses schmierende Stück da mit diesem Handschuh, der ihm angeblich nicht passt, und dann auch der Anwalt, also er hatte dann wirklich ein relativ großes Team an guten Anwälten, was diese Serie für mich zumindest wieder spannend macht, weil man jetzt nochmal so ein bisschen aufbereitet mitbekommt, was damals eigentlich abgelaufen ist. Natürlich wieder geschönt für eine Serie. Der Pilotfilm ging dann auch relativ lang, da ging glaube ich fast eine Stunde. Die nächsten, ich glaube, was habe ich gesagt, 10 Episoden sind es oder sowas, die sind dann normales 40-minütiges Format. Die sind nur 9 Episoden, also ist ein bisschen reduzierter. Man weiß dann auch, wie es ausgeht, was ein bisschen schlechter ist bei dem Avery. Da war das ja so, dass man sich nicht ganz bewusst war, in welche Richtung das geht, was ein bisschen zusätzliche Spannung gebracht hat.
Hier, Making a Murderer.
Ja, Making a Murderer, also okay. Diesen Avery-Style, diesen Typ da. Hatte man einfach jetzt hier, habe ich das Problem, dass man halt irgendwie ja schon das grobe Skript irgendwie vor Augen hat. Das Einzige, was es halt interessant macht, sind diese ganzen Anwälte, die Charaktere, John Travolta, der da irgendwie mit reingeht, dann nachher vielleicht auch noch so vor dem Gericht und wie es sich ausgeht. Was man schön mitbekommt, das, was Cuba Gooding Jr. da ganz gut gemacht hat, ist dann auch dieses ja impulsive Gebaren von O.J. Simpson. Also man kennt ihn ja nur, das sagen sie auch im Piloten, dann so als Sunny Boy, als Footballer, als Schauspieler, als den netten Typen von nebenan. Aber sagen wir so, die meisten erfolgreichen Sportler, wo es körperbetont drauf angeht, die sind halt wahrscheinlich nur, solange sie wirklich aktiv sind, einigermaßen ausgelastet. Und sobald sie eben nicht mehr ausgelastet sind, müssen sie irgendwie anders Dampf ablassen. Bei O.J. Simpson war das ähnlich. Wird auch in der Serie angesprochen, gab es halt viele Vorfälle mit seiner Ex-Frau im Vorfeld schon, dass er sie geschlagen hat. Und dann kommt halt komischerweise eins zum anderen. Ich glaube, in diesem Fall ist nachher einiges schiefgelaufen, von der Staatsanwaltschaft bis zu den einzelnen Ermittlungsbeamten, was man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich dann auch korrigiert hat. Also was denn, deswegen sage ich ja, also das ist dann schon zum Maßstab genommen worden, wie zukünftig so eine Fälle gehandhabt werden, dass er dann rausgekommen ist. Fazit ist, dass er nun doch im Knast ist, wegen ganz anderen Sachen, aber das ist nicht Gegenstand dieser Serie. Ich hatte es mir langweiliger vorgestellt, wie gesagt, auch im Hinblick darauf, dass ich vorher ja American Crime gesehen hatte und mir dann American Crime Story mit O.J. Simpson relativ lange hinausgezögert hatte. Aber ich muss sagen, es hatte mich dann. Ich bin mir trotzdem noch nicht ganz sicher, ob ich es mir zu Ende anschaue, weil ich, wie gesagt, mir fehlt dann so ein bisschen die Spannung, weil ich halt weiß, wie die Sache ausgeht und muss ich mal schauen. Annemarie, hast du ein oder zwei Folgen gesehen mittlerweile?
Ich habe 4 gesehen.
4? Na gut, dann kannst du ja sagen, wie ist es für dich? Du kanntest den Fall vermutlich auch. Wird für dich
ja,
die Spannung...
Ja, also genau, ich kann, aber auch nur so grob. Also ich weiß, das hat sich lange gezogen. Dann gab es noch das mit diesem mysteriösen Handschuh. Und am Ende wurde er einmal schuldig gesprochen und einmal nicht. Aber jetzt wirkliche Details habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und also ich muss ja sagen, mich hat ja als erstes der Cast total angemacht. Dachte ich, wow, wer ist da alles dabei? Hast ja jetzt schon alle aufgezählt. Ganz interessant noch, Selma Blair ist dabei als Kris Jenner, also hier die Mutter von den Kardashians. Du hattest noch nicht mit aufgezählt, Sarah Paulson, die wir auch schon von American Horror Story kennen, denn das sollte vielleicht noch dazu gesagt werden, ist ja das gleiche Schema quasi, der gleiche Aufbau, ist auch eine Anthologie-Serie wie eigentlich American Horror Story, ist auch von dem größtenteils von den gleichen Machern. Und genau, sie ist hier wieder mit dabei, sie spielt die Staatsanwältin, die O.J. Simpson anklagt, also auch sehr tragende Rolle. Spielt da die Marsha Clark, und also ich kannte die vorher nicht, aber die hat halt so eine furchtbare Kurzhaar-Lockenfrisur und hat halt ein Interview. Sagen,
also Selma Blair war die Staatsanwältin, die ihn dann...
Nee, Selma Blair ist die Kris Jenner, die,
ach, die Mutter.
Genau. Und Sarah Paulson ist eben die Staatsanwältin mit dieser Lockenfrisur. Und ich habe im Interview gelesen, hat jetzt wohl vor kurzem Sarah Paulson diese Marsha Clark getroffen. Und das Erste, was sie gesagt hat, es tut mir leid für diese furchtbare Frisur, dass du die jetzt 10 Folgen lang tragen musst. Das fand ich sehr erheiternd.
Aber es sah so richtig Retro-80er aus. Also es hat
ja
perfekt gepasst.
Ja, also passt perfekt. Und ich finde auch, sie gehört für mich zu einem der wichtigsten, also Rollen natürlich, aber auch von den Darstellern. Sie haut mich total um, wie sie eben diese Zerrissenheit, dass sie eben den Fall, also sie will Gerechtigkeit, aber sie sieht für sich da auch so ein bisschen eine Aufstiegschance und
so ein Rachefeldzug habe ich irgendwie, zumindest nach dem Piloten, ja, das Gefühl, sie hat da auch eigene Ambitionen.
Ja, genau. Und so, das zerfällt so ein bisschen, weil in der zweiten Folge, die zweite Folge richtet sich dann eben noch mehr auf seine Flucht, diese Verfolgungsjagd, die quasi Amerika lahmgelegt hat. Sendungen wurden unterbrochen, nur damit die Live-Verfolgung vom Heli gesendet wurde. Und sie sieht da so ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen. Später passiert dann nochmal was Negatives.
Vor allem der Gag war ganz kurz, diese Verfolgungsjagd war ja so eine Slow-Chase. Also der ist ja quasi so, nicht im Schritttempo, aber relativ gemächlich gefahren. Und hinter ihm gefühlt 50 Polizeiautos hinterher. Also totaler Schwachsinn.
Ja, und er hat halt immer damit gedroht. Er hatte halt eine Waffe und hat gesagt, ich bring dich um, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Und genau. Also da, sie finde ich halt mega spannend. Und später, als es dann Richtung Verhandlungen oder Anhörungen geht, betreiben die schon so ein weiß nicht, geschworenen, wie heißt das denn? Also wenn die vorher so ein Typ casten, nicht Casting,
ja, doch, die casten die ja wirklich, also die Geschworenen.
Ja, nee, aber jetzt nur so der Eindruck, also wenn die Staatsanwaltschaft selbst quasi sich selbst bewerten lässt. Na, auf jeden Fall ist dann diese Gruppe, die da das quasi testen soll, werden da sofort sehr sexistisch, gehen sie eben auf diese Marsha Clark ein, dass die ja wie eine frigide Schlampe daherkommt und sowas. Ich hatte eben auch in diesem Zusammenhang, als ich das über die Frisur gelesen habe, dass sie wohl damals in der Presse total mies wegkam und weil sie alleinerziehende Mutter war, die aber eben als Staatsanwältin großen Erfolg will, wurde sie da vollkommen widerlich kritisiert und so ein bisschen schwer, sehr schlecht hingestellt. Deshalb bin ich da sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich finde David Schwimmer als Robert Kardashian total cool, weil ich glaube schon in der ersten oder zweiten Episode ist irgendwann OJ und er sind in einem Kinderzimmer und OJ hält sich so die Waffe ran und Robert dann so, nein, nicht hier, das ist das Zimmer von Kimmy. Und wir wissen alle, okay, Kim Kardashian. Finde ich halt ganz lustig und später sieht man dann auch die vier Kinder, natürlich noch als, weiß nicht, 10, 11, 12-Jährige. Und das ist dann schon dritte oder vierte Folge, wollen sie irgendwo in so einem fancy Restaurant was essen und eigentlich ist alles voll und dann erkennen ihn aber die Kellner und sagen, oh, sie sind doch der hier, Kardashian, ja, oh, kommen sie hier, kriegen sie einen Platz und die Kinder halt, wow, was, nur weil du deinen Namen sagst, kriegen wir einen Platz, wie toll. Und er hält dann so ein bisschen so eine Standpauke oder so, naja, und versucht den Kindern eben klarzumachen, dass Fame vergänglich ist und dass man sich darauf seine eigenen Achievements, also das, was man so im Leben erreicht, berufen soll und nicht nur, was die Öffentlichkeit über einen denkt. Und fand ich halt so albern, weil das gerade halt den Kardashian-Kindern erzählt. War halt nochmal, also man kann die Serie halt nicht hundertprozentig ernst nehmen, sondern hat immer noch so ein paar kleine Einschiebungen, die ich aber sehr unterhaltsam fand. Ansonsten haben wir auch noch Connie Britton mit dabei, die wir aus jetzt ganz neu Nashville kennen, aber früher natürlich Friday Night Lights. Und sie spielt Faye Resnick, kannte ich jetzt nicht. Das war eine sehr gute Freundin der verstorbenen Nicole Brown. Und die bringt dann, ich glaube in der vierten Folge, bringt die schon ein Buch auf den Markt. Also die ist noch nicht mal kalt, die Freundin da, also die Nicole Brown. Und sie erzählt irgendwie, ja, sie hat das gespürt von Nicole, dass sie jetzt diese Geschichte schreiben soll und dass das Buch veröffentlicht werden soll, weil sie weiß, dass sie das jetzt, dass sie ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit teilen muss. Also sie kommt halt immer rüber, als hätte sie sonst was genommen. War total abgespaced und will aber auf der anderen Seite klar machen, dass sie das überhaupt nicht ausbeuterisch meint und dass sie damit gar kein Geld verdienen will, sondern dass ihr Seelenwohl daran abhängig ist, dass sie das jetzt rausbringt. Also total absurd, aber mir gefällt das außerordentlich gut. Ich finde das sehr, sehr lustig und der Fall an sich finde ich auch sehr spannend. Also jetzt gerade in der vierten Folge sind sie eben dabei, das Anwaltsteam neu aufzustellen. Da merkt man auch so, innerhalb dieser Gruppe kommt es zu Aggression, zu Streitereien. Der Shapiro, der eben von John Travolta gespielt wird, der sieht sich eben als Leader, als Chef und langsam wird denen allen klar, okay, nee, der hat jetzt hier, der plant was, der hat die Führung falsch übernommen, wir müssen gegen ihn steuern und also ich finde das total unterhaltsam, mir macht das voll viel Spaß, auch wenn ich jetzt ja schon weiß, wie es ausgeht. Ich will unbedingt weitergucken, ich finde das sehr erheiternd, kann auch hier nur eine Empfehlung aussprechen, ist jetzt halt so American Crime totaler Unterschied, weil American Crime ist für mich ein klassisches Drama, was sicherlich auch sehr an die Substanz geht und das ist jetzt eher, weil man ja ich schätze, die meisten wissen, was hier noch passiert, ist es einfach so Hochglanzunterhaltung, die gut unterhält, genau, Unterhaltung, die unterhält, so soll es sein.
Wobei ich interessant finde, das ist der Reiz für mich, wie diese Dynamik ist, also wie schnell OJ da, also gut, er wird beraten von dem Kardashian, sich da den besten Anwalt zu nehmen und tralala, aber wie schnell er dann schaltet und das alles in die Wege bringt. Also die machen ja dann Tests mit ihm im Vorfeld schon, den Lügendetektor testen, ob alles irgendwie glatt geht und du hast die ganze Zeit auch das Gefühl, der führt dann an der Nase rum und der Anwalt sagt doch immer, ja, pass auf, hier, wir sind jetzt unter uns und ich verurteile dich nicht und sag mir bitte, warst du es nicht und er geht von seiner Unschuld halt aus irgendwie und das ist schon interessant zu sehen und da würde mich interessieren, wie viel da erfunden ist oder ob das dann wirklich irgendwie auf Tatsachen beruht, also ob sie dann noch Leute interviewt haben nochmal und wie die Dynamik war, wie sich das so intern entwickelt hat nachher.
Ja, basiert ja wohl auch auf dem Buch, das auch so hieß, The Run of His Life, People vs. O.J. Simpson. Also habe ich das natürlich nicht gelesen, das Buch, weiß nicht, wie viel Faktenwissen da drin war und wie sehr das jetzt eins zu eins übernommen wurde. Aber ich fand es ganz auch ganz interessant, dass dieser Robert Kardashian, einer seiner besten Freunde, der ist ja wohl gar nicht wirklich Strafverteidiger, sagt er am Anfang, aber er übernimmt das trotzdem so ein bisschen, ist halt dieser Vorsichtige und will nur das Beste und dann kommt eben John Travolta als dieser Robert Shapiro und der eben total knallhart abgewichstes Anwaltsoberguru-Ding und da finde ich die Gegensätze auch ganz interessant, wie die es darstellen.
Ja, also David Schwimmer, also der Kardashian, der ist eher so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel stellen, ruhig,
ja,
bedacht,
genau,
und hier John Travolta ist so, hier bin ich und macht das, was ich sage.
Macht alles für mich, ja, genau. Also da ist halt, ne, also so diese ganze Story ist halt schon wie aus dem Film und es war ja, also ob jetzt diese Charakterzüge wirklich eins zu eins so waren, ja, man kann ja fürs Fernsehen schöner machen, aber ja, das, ne, ist halt echt wie ausgedacht.
Erik, du hast es auch gesehen, die Punktzahl, sagen wir mal so, ist zumindest höher als bei American Crime Staffel 2, aber heißt das was oder hat es sich nicht so vom Hocker gerissen?
Also ich habe auch die erste Folge, die ja sehr, sehr lang ging, irgendwie war es ja gefühlt ein ganzer Film, habe ich geschaut gehabt, es war jetzt okay, hat mich auch noch ein bisschen mehr interessiert als von American Crime, wobei man die jetzt wahrscheinlich nicht so direkt miteinander vergleichen kann, das ist ja lediglich vom Titel her eine gewisse Ähnlichkeit, aber ansonsten ist es ja irgendwie was völlig anderes. Ich hatte eigentlich, wo da was stand mit The People vs. O.J. Simpson, hatte ich eigentlich so ein bisschen auf was gehofft wie Making a Murderer, also wo quasi die tatsächlichen Begebenheiten aufgearbeitet werden im dokumentarischen Stil und in einer begleitenden Kommentierung, aber es war halt alles nur so nachgespielt, zwar ziemlich gut alles, also die Schauspieler sind durchweg auch sehr, sehr fähig und sehr gut und so, aber es hat mich jetzt nicht so mitgerissen, weil da gibt es, ich weiß nicht, wenn man hier so Discovery Channel schaut oder wie es alles heißt, da gibt es so viele, wo irgendwelche historischen Sachen nochmal nachgestellt werden, sei es nun irgendwelche Unfälle oder irgendwelche Kriminalfälle oder sowas, da bin ich einfach übersättigt mit solchen Sachen und ich sag mal, der O.J. Simpson-Fall, der reizt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich mir jetzt hier so eine Serie anschauen würde, mit dir, wo die jeden Folgen immer so lang gehen.
Da gibt es ja auch etliche Dokus, also wen einen das so rein technisch interessiert, ich meine, dann kann man auf YouTube auch unendlich viele finden dazu. Also wie gesagt, das ist halt so der erste große Medien-Publicity-Fall gewesen, der da aufgeschlagen ist und naja.
Ich hätte mir noch ein bisschen mehr echtes Footage gewünscht, also nicht nur am Anfang,
das wär cool
wo man ganz
gewesen,
kurz,
ja.
Sondern so zwischendrin mal so echt reingeschnitten, dass man ein bisschen wieder Realität drin hat und nicht nur dieses Gespielte.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch cool. Ja, das wollte ich noch kurz sagen, worauf sie jetzt auch, wenn es Richtung Verhandlungen geht, wollen sie ihre Strategie, ändern sie ein paar Mal, dann wollen sie eben darauf gehen, womit die erste Folge ja auch startet, mit der Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und das wollen sie jetzt auch so ein bisschen in die Richtung drehen, so von wegen, ja, das war doch alles geplant gegen OJ und es kommt doch alles von der Polizei raus und die haben doch hier die Beweise von dem Polizisten, der hat das doch da manipuliert und so. Also das passt sehr gut in die Zeit und da bin ich jetzt gespannt. Also ich habe jetzt 4 Folgen gesehen, 6 gibt's noch. Wie weit ja auch, wie viel die dann von der Verhandlung selbst zeigen, vielleicht auch wie weit das noch geht, also ob es dann wirklich mit dem Schuldspruch beziehungsweise Unschuldsspruch, also mit der Freilassung.
Freispruch,
genau. ist schon spät. Ob es damit auch dann bam, schwarzer Bildschirm oder ob so ein bisschen, ja, was danach noch kommt, bin ich gespannt.
Worauf ich gespannt bin, ist die Frage, ob man irgendwann sich innerhalb dieser Serie outet und sagt, also irgendwie anklingen lässt, hey, ich war's.
Das ist sich
und
positionieren.
Ich war's und naja, ihr könnt mich mal. Also
ich habe nur von Cooper Gooding Jr., dass er nicht sagt, was er glaubt, ob er schuldig oder unschuldig ist. Also er will sich da nicht positionieren und dass er eben auch versucht, so zu spielen, dass es jetzt nicht, dass er eben besonders schuldig aussieht oder wie auch immer. Also er hat es auch öffentlich nicht gesagt, damit auch seine Rolle dann für die Zuschauer nicht beeinflusst ist.
Alex, von dem, was wir gesagt haben, ist es was dich reizen könnte?
Ja, ach, schwierig. Ich glaube, ich werde mir mal die erste Folge mal geben. Das klingt schon interessant. Also Annemarie hat es ja doch relativ blumig dargestellt. Und auch ich finde die Schauspieler, die da mitspielen, eigentlich sehr interessant. Also John Travolta und Cuba sind doch auch wieder namhafte Schauspieler, die ich auch gerne in Filmen und so weiter gesehen habe. Deswegen würde ich da, denke ich, mal reingucken. Und das dann vielleicht auch eher so, wie ihr schon gesagt habt, eher an der Prämisse zu sehen, ja, als eine gute Serie und nicht so dieses Gerichtsding abzustempeln.
Na gut, also ihr seht, eine Menge Serien dabei, wobei für Erik, glaube ich, der ganz klare Favorit Grindr gewesen ist, die wir gar nicht jemals auch schon besprochen hatten. Für mich ist es Candice Renoir. Für Anne-Marie, wenn du eine wählen müsstest?
American Crime.
Also ohne Story, also ohne, ja, OJ, genau. Ohne Juice.
Aber ich versuche, also na gut, Juice ist ja gerade, also ich glaube, diese Woche lief die 5. Folge, da kann ich jetzt noch nicht so weiter gucken, aber ich glaube, vom regulären American Crime gibt es schon 8 Folgen, vielleicht kann ich da beim nächsten Mal entsprechend schon mehr sagen.
Und Alex, du bist diesmal leider leer ausgegangen. Dafür geht demnächst House of Cards weiter, da kannst du uns das erzählen. So, das soll es dann auch gewesen sein.
Tschüss.
Ja, könnte man so sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net